Taipei, Istanbul, Düsseldorf.
Wie viele Tage im Jahr bist du auf Reisen?
Sind schon ein paar Tage. Aber ich mache das auch gerne. Es gibt Tage, da sitze ich im Flugzeug, denke, musste das jetzt schon wieder sein. Aber ich komme nach Hause und denke, das war echt mal wieder gut. Ich finde, das ist beim Essen aber auch wirklich so, der Grad an Zufriedenheit hängt ausschließlich von den Erwartungen ab. Wir können uns in einem Burger-Restaurant ohne Namen treffen und können sehr zufrieden sein. Und wir gehen in ein 3-Sterne-Restaurant und sind enttäuscht. Also Erwartungen sind wichtig. 6 oder 7 Tage Woche, 14, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, wirklich kein frei. Und ein Ton in der Küche wie auf dem Kasernenhof. Und dann hat mein Vater mal irgendwann gesagt, hör doch endlich auf mit dieser Sternejagerei. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, irgendwann verdiene ich damit viel mehr Geld, als du jemals verdient hast. Mit 35 fahre ich Porsche und du kannst weiter Passat fahren.
Ja, für mich hat dieser Wein schon eine sehr gute, bestimmte Charakter.
Ist es ein Wein?
Ist es ein Wein? Das ist eine Frage.
Oder ist es Essig? Ich bin halt Management bei Dictatorship. Du machst das, du machst das. Ist die Petersilie fein genug? Solange du mich das fragst, ist sie nie fein genug.
Er kommt aus einer Gegend, in der die Sonne heiß küsst und die Nächte kühl flüstern. Wo man steil aufwächst, tief reift und sich gern mal hängen lässt. An starken Reben und noch stärkeren Hängen. Er ist wild wie der Fels, weich wie ein Kuss und macht jede Begegnung ein bisschen wärmer. Sein Duft sinnlich, sein Auftritt samtig, sein Abgang lang und garantiert nicht nüchtern. Und sein Zuhause? Ein kleines Paradies zwischen Alpen und Dolce Vita. Sein Name?
Thomas Mühlnickel.
Südtirol. Du, Stimmungskiller, du.
Entschuldigung.
Habt ihr bestimmt alle gedacht, es geht schon um unseren Gast, oder?
Ich dachte, es geht um mich.
Ich habe gedacht, es wird eine Märchenstunde oder so.
Auch das. Ja, kann man, vielleicht wird es ja auch eine Märchenstunde. Ja. Nein, unser heutiges Thema?
Südtirol.
Ja.
Ich habe dir leider den Gag versaut. Es tut mir
Danke
leid.
Danke dir. Herzlichst. Aber ich bin nicht ja gewöhnt.
Schön, dass die Durststrecke vorbei ist, dass wir endlich wieder beieinander sind. Wir haben lange uns nicht gesehen, lange nicht produziert. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mit einem Gast da sind. Einem echten In Vino Wer Wie Was Allstar.
Ja. Und vor allem live und in Farbe.
Ja.
Und das ist auch wirklich schön.
Das erste Mal.
Und ohne Delay.
Damals remote getroffen und das war mit dem ganzen Delay da drin echt schwierig. Aber warum wir uns wieder treffen, erzählen wir nachher. Aber das war wirklich eine gute Idee, dass wir uns jetzt wieder haben.
Ja.
Das einzige Problem ist ja so ein bisschen, wir haben jetzt ja so einen Gast, der sagt, Küche ist wie so ein Orchester.
Mhm.
Du bist da eher wie so eine schlechte Ein-Mann-Kapelle mit kaputter Blockflöte.
Aber trotzdem mit Enthusiasmus und Überzeugung.
Absolut. Wollen wir starten?
Und mit Kochjacke, aber da kommen wir auch gleich zu. Ja. Okay, wir starten. Unser heutiger Gast ist kein lauter Küchengott mit Show-Effekten. Eher ein kulinarischer Stratege mit der Seele eines Poeten. Er baut Aromen wie andere Menschen Kathedralen. Präzise, geduldig und mit dem festen Glauben daran, dass jedes Detail zählt, selbst das Unsichtbare. Während andere noch über Gewürze nachdenken, hat er sie schon dazu überredet, gemeinsam eine Sinfonie zu spielen. Er gilt als Aromenchirurg, Soßendiplomat und filigraner Tellerarchitekt. Und trotzdem schafft er es, dass seine Küche nicht wie eine sterile Laborarbeit wirkt, sondern wie ein warmherziger Bühnenauftritt. Er arbeitet akribisch wie ein Uhrmacher, serviert mit der Gelassenheit eines Zen-Meisters und überrascht mit der Fantasie eines Kindes, das gerade entdeckt hat, dass man Wolken essen kann. Wenn bei ihm ein Menü den Tisch verlässt, ist es kein Gang, sondern ein kleines Kunstwerk, mit Happy End Garantie. Trotz aller Sterne und Auszeichnungen ist unser Gast kein kulinarischer Überflieger, sondern ein Genie mit Bodenhaftung. Einer, der lieber lächelt als posiert und lieber inspiriert als beeindruckt. Kurz gesagt, ein Mann, der die Welt feiner, schöner und definitiv leckerer macht. Er ist La Vie das Leben und das schon zum 2. Mal. Er war sage und schreibe ganze 8 Jahre weltmeisterlicher, ganze 8 Jahre weltmeisterlicher 3-Sterne-Träger, ist Keynote-Speaker, Gastkoch und Berater rund um den Globus. Aber er ist auch Käseliebhaber, Brotjunkie, ein Handwerker, ein Mensch, der sich über Kleinigkeiten freuen kann, ein in sich ruhender Geist, ein Reisender, ein Melzerbezwinger, Zigarrenraucher, Porsche-Liebhaber. New York ist für ihn ein Suchtpotenzial. Er schätzt Taiwan und die asiatische Kultur sehr, insbesondere die Natur, die Vielfalt der Produkte und die Freundlichkeit der Menschen. Er ist fasziniert von den Nachtmärkten, Night Markets, als eine Art sensorischem Erlebnis, welches ihn kulinarisch inspiriert. Ein großer Fan von Eier Benedikt und von Comté-Käse. Er lehnt Fruchteis oder grellfarbiges Eis, zum Beispiel blaues Eis, meistens ab. Milchreis mit Zimt und Zucker oder einen Apfelauflauf mit Biskuitteig seiner Mutter bringen ihn zum Träumen. Und auch ein einfacher Reibekuchen gehört zu diesen Favoriten. Liebe ist eine der wichtigsten Zutaten. Das sagt er ja schon seit Jahren. Was man nicht gerne macht, macht man auch nicht gut. Bald gibt es ein Bühner-Restaurant in Hamburg. Und zwar im neuen Einkaufs- und Erlebniscenter Westfield. Heute aber live und in Farbe und dieses Mal in 3D bei uns im Studio. Herzlich willkommen bei In Vino Wer Wie Was, Thomas Bühner.
Yay. Hey, was für eine Einleitung. Kann ich das bekommen, schriftlich?
Ja, bekommst du alles.
Danke.
Sehr, sehr gerne.
Mensch, findet man das alles im Internet?
Das ist verrückt, was man heutzutage alles im Internet findet und sich natürlich auch ein bisschen selber noch kreativ dazu auslässt. Aber das meiste natürlich, klar, das findest du im Internet. Alles, was du mal geschrieben hast, alles, was du mal gesagt hast, alles, was mal über dich dokumentiert wurde, du kannst natürlich jederzeit widerlegen oder verbessern, klar. Aber klar, es ist, wenn man schon natürlich so viel geschaffen hat, so viel erreicht hat, so viel auch kreiert hat, da bleibt einiges im Netz hängen.
Ja. Aber wir haben ja beide recht. Zweimal La Vie in Deutschland, also La Vie in Osnabrück, ja. La Vie bei Thomas Bühner in Düsseldorf und dann natürlich noch in Taipei in Taiwan.
Und jetzt in Hamburg wird es dann, weil es ja, wird es La Vie, weil wegen Ausblick oder so?
Nein, ganz sicher nicht. Nichts von dem. Also wenn La Vie dran steht, ist auch La Vie drin und das Konzept in Hamburg wird deutlich mehr so, na, ich will gar nicht sagen, auf Menge gehen oder Masse oder so, aber deutlich niedrigschwelliger. So, das wäre wahrscheinlich die richtige Beschreibung.
Also, wir freuen uns schon drauf, glaube ich.
Ja, absolut. Wir sind die Ersten. Also, ich stehe jetzt schon Schlange. Es war noch ein halbes Jahr hin, aber ich stehe schon Schlange.
Deutlich zu früh.
Ich habe ein Zelt dabei.
Wir müssen noch ein paar dicke Bretter bohren. Das ist ja aufgrund eines Abendblattartikels war ein sehr investigativer Journalist unterwegs, der darüber berichtet hat. Dann war die Katze aus dem Sack und dann haben wir gesagt, gut, dann schieben wir eine Pressemitteilung hinterher. Aber mehr als ich da geschrieben habe, kann ich auch nicht sagen.
Mehr habe ich auch nicht gefunden.
aber ich habe mir in der Tat die Frage gestellt, wie wird das werden? Ein Thomas Bühner Laden, schon klar, dass das kein Drei-Sterne-Laden da werden soll. Wie funktioniert die Thomas-Bühner-Welt auch in einem Laden wie dem Westfield-Center? Das hat ja auch viele tolle kulinarische Sachen da. Das ist jetzt nicht so ein ganz klassisches Shopping-Mall, das ist schon was anderes da. Aber wie wird das funktionieren, dich aus deinem Drei-Sterne-Olymp ins Einkaufscenter, ins geile Einkaufscenter zu bringen?
Also wir haben ja in Osnabrück auch schon ein anderes Konzept betrieben. Tasty Kitchen war im Hinterhaus des La Vie versteckt und deutlich niedrigschwelliger, deutlich mehr auf Stimmung gebürstet. Es gab zwei Tische, nur 16 Gäste saßen an jedem Tisch, also ein ganz anderes Konzept. Und ja, so wird's nicht. Es wird anders. Aber wie gesagt, mehr kann ich auch nicht sagen.
Okay, das heißt, wir müssen eine dritte Folge machen, wenn es dann soweit ist und du mehr dazu sagen kannst.
Genau.
So eine gute Idee. Ja.
Oder einfach so viel Wein einschenken, dass ich mich verplapper.
Gut, das machen wir auch gleich. Ja. Thomas, es ist jetzt knapp 2,5 Jahre her, dass du bei uns zu Gast warst. Damals noch so unter letzten Corona-Bedingungen haben wir das noch ganz digital gemacht. Und du sagtest danach auch mal zu mir, Mensch, hätte das vorher schon funktioniert, das wäre viel besser gewesen, wenn wir uns getroffen hätten. Das holen wir heute nach. Damals gab es griechischen Wein.
Ja.
Bereust du es heute noch?
Nein. Nichts, ach so. Nichts von dem.
Hast du die Folge etwa nie danach gehört mit den großen Gesangseinlagen?
Noch, das war doch alles gut. Ich bereue nichts. Also.
Das ist sehr gut, dass er das sagt, weil tatsächlich haben wir hier noch was gefunden. Das ist der letzte noch übrig gebliebene griechische Ach, Wein aus der trinken. Folge. Den wollte keiner finden, ist natürlich von mir, klar.
Das war und der so schlecht bewertet war.
Ich weiß noch, dass ich gewonnen habe.
Ja. Richtig, genau, ja.
Also, wobei das ja kein Battle ist, ne?
Nein.
Aber Dietmar's Wein war schon Erkenntnis schlecht.
Erkenntnisgewinn.
Ja. Ja, und sollten uns heute die Weine, beziehungsweise der Wein von Thomas nicht so schmecken, dann könnte man immer noch auf den heute zurückgreifen. gucken. Er ist noch kalt, auch in der Ecke. Der ist noch da, aber das war wirklich trotzdem eine schöne Folge. Und ja, weißt du, das Verrückte ist, kurze Zeit später habe ich in Paderborn in einem Restaurant, weil ich dort inszeniert habe am Theater, bin ich in ein Restaurant gegangen, P&S Restaurant heißt das dort, wird von einer griechischen Familie geleitet, sieht überhaupt nicht aus wie ein Grieche. Und die haben eine tolle Weinkarte gehabt und da dachte ich mir, mein Gott, wäre ich ein bisschen früher dort gewesen, hätte ich sogar noch einen anderen Tipp oder andere Tipps gehabt für einen griechischen Wein.
Es gibt hervorragende griechische Weine, ich habe es ja direkt gesagt. Als ich eure Liste bekommen habe, war ich ganz erstaunt, dass keiner griechischen Wein gemacht hat.
Ja, wir sind im Indien hängen geblieben, das war mal, also wir waren schon zu weit.
Ja. Und jetzt ist es Wein aus Südtirol.
Jetzt ist Südtirol, ja.
Wieso denn das?
Wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-Schuld, weil wir dann in den Sommerferien gesagt haben, wo fahren wir hin? Lass uns doch nach Südtirol fahren. Und ich bin gerade ein Riesenfan von Südtirol. Also um jede Kurve, um die man rumkommt, wird es noch mal schöner als davor. Man kann gut essen, man kann gut trinken. Ich mag die Berge, ich mag die Menschen. Und vor allen Dingen mag ich sehr, dass ich nicht für die Sommerferien noch mal in den Flieger steigen muss.
Esther und ich waren letztes Jahr im Sommer, also Esther, die Frau, die den Podcast nie hört, waren letztes Jahr im Sommer in Südtirol eine Woche und nach der Toskana und dem Comer See war Südtirol echt ein geiler Abschluss für den Urlaub und wir waren dann in Toblach und das ist ja direkt bei den drei Zinnen und das ist ja landschaftlich unfassbar.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Natur ist traumhaft schön. Ich habe ja oft in der Schweiz gearbeitet auch und wenn du dann zum Beispiel von St. Moritz dann weiterfährst und den Pass dann runterfährst, kommst du auch rüber nach Italien. Also, und was es dort dann gibt, das sind die Maroni-Bäume. Also dort, wo die Maronis im Grunde genommen herkommen auch. Und es ist ja bei Strafe verboten, etwas aufzusammeln. Mhm. Weil das sind die Ernten.
Nicht mal Müll.
Nein, also Maronis.
Ach so.
Weil das sind die Ernten und das, weil das eben so selten ist, kannst du da ordentlich auf die Finger kriegen, wenn du da was aufsammeln möchtest.
Ja, ich bin auch mal von St. Moritz dann nach Italien reingefahren. Ich kann mich eigentlich nur noch an die schönen Passstraßen erinnern. Eine Kurve nach der anderen.
Ja. Goldfinger, sag ich nur.
So, und da wart ihr bestimmt damals auch schon durstig?
Es hat geploppt.
War so, dass diesen Wein, den ich mitgebracht habe, den gab es dort zu einem unschlagbaren günstigen Preis. Ich habe mich wirklich das erste Mal in meinem Leben dabei ertappt. Also wir waren in einem Hotel, in dem Halbpension, aber den hätte ich auch für die Halbpension einen Stern gegeben. Und wir haben dann immer eine Flasche von dem Wein bestellt, den ich jetzt auch ausgesucht habe. Und ich habe mich mittags schon auf den ersten Schluck Wein gefreut. Also ich bin kein Alki, aber ich finde den so schön.
Ja, den hast du uns heute mitgebracht.
Den habe ich heute mitgebracht.
Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den doch gleich mal, oder?
Also ich weiß ja nicht, wie viele Hilferufe wir hier noch ausstrahlen sollten hier aus der Regie. Aber da hat auf jeden Fall schon zweimal Plopp gemacht.
Ja.
Und die erste Flasche habt ihr schon leer da hinten.
Genau. Richtig. Das war die Flasche von Thomas Bühner, die ist schon leer. Nein, also wir beginnen heute mit dem Wein von Thomas. Wie ihr sagt, hier eben live ihr lost. Und ich würde den mal einmal rübergeben hier.
So, mein lieber Thomas.
Ich hätte ja eigentlich gern ein größeres Glas.
So, Moment.
Bauchiges.
Oh ja.
jetzt kurze Frage. Haben wir die griffbereit? Haben wir sie nicht, ne?
Bist du ein bisschen mehr oder bist du genauso?
Nee, ich muss ja nachher noch fahren.
Gerade wo du das Glas ansprichst, wir sind ja neulich ausgestattet worden dieses Jahr von der Josephinenhütte mit neuen Gläsern.
Ja, die sollten doch auch.
Und seitdem besitzen wir sehr viel mehr Gläser als früher.
Auch gesagt.
Genau, wir haben auch Rotweingläser oben.
Sowas würde ich.
Vermute, wir haben jetzt heute die Alltagsgläser hier stehen.
Macht nichts. Dann trinken wir. Wir trinken ja alle aus dem gleichen.
Genau.
Deswegen ganz ja.
Ah ja.
Die Regie will noch mehr.
Das mal vor mich hinkniest du.
Leider nicht in der
Kamera. Weiß aber noch gar nicht, ob es gut ist.
Aber ist es nicht oft so, dass Wein aus der Urlaubserinnerung eher problematisch wird, wenn man nach Hause kommt? In dem Fall war es nicht so bei euch.
Das kann so sein, muss aber nicht. Würde ich sagen. Ja klar, wenn du in Siena auf dem Marktplatz sitzt, isst schwarzes Risotto und trinkst irgendeinen Wein dazu. Das gleiche Erlebnis zu Hause, fünfte Etage Hochhaus, Nordseite, ne, Rhododendron im Blumenkasten. Dann ist das Erlebnis ein anderes. Ist
gut, dass du Sierra den Marktplatz ansprichst. Seit Jahren höre ich mir das an, seit 2015, wie ich doch auf die Idee kommen konnte, in Sierra auf dem Marktplatz was zu essen und zu trinken, weil es ja nur Touristen-Nap ist. Das war es natürlich auch.
So.
Selber schuld.
Dann sag ich mal.
Hast du einen Trinkspruch dabei?
Stößchen.
Kurz und knapp, alles gesagt.
Ist ein bisschen warm, oder?
Bisschen warm.
Bisschen warm. Mh.
Aber wenn er warm ist und dann gut schmeckt.
Aber für einen Weißwein sehr rassig.
Samtig, auch so ein bisschen ölig. Und also sehr, sehr weich. Eine schöne, angenehme, ganz leichte Säure auf der Zunge.
Und einen schönen, langanhaltenden Abgang, finde ich, ne?
Ja, einen sehr schönen Nachhall, oder wie Bärbel Ring sagte, ne? Nachhall.
Ja, ja, da wird der Gaumen zur Kathedrale.
Oh,
das ja. Nochmal von vorhin aufzugreifen.
Nochmal hinten an.
Der Poet ist wieder da. Ich finde, der hat auch, ich kann sie nicht definieren, aber ich finde, der hat was sehr Kräuteriges in sich.
Ja, sehr schön, sehr angenehmen spannend. Geruch. Also man kann sich vorstellen, wie es ist, über eine Passstraße zu fahren, von St. Moritz aus, über den Hang hinüber, den Pass hinunter, wo es immer grüner wird, wo die Maroni-Bäume kommen, wo es langsam anfängt zu blühen, wo der Bach an der Seite entlang läuft und man ein unheimlich schön saftiges Wiesengrün auch hat.
Und ein bisschen Zitronen.
Mhm.
Sie hören das literarische Trio.
Ja, für mich hat dieser Wein schon einen sehr guten, bestimmten Charakter.
Ist es ein Wein?
Ist es ein Wein? Das ist eine Frage.
Oder ist es Essig?
Ich habe neulich erst das Video nochmal gesehen, wie er den Deutschen Fernsehpreis abgelehnt hat. Super, großartig. Marcel Reich-Ranitzky. Ja. Schade, dass der nicht mehr kommen kann.
Ja. Mhm. Aber auch hier wieder, der Herr Bühner hat Geschmack.
Der Herr Bühner hat Geschmack, außer,
muss man so sagen.
Außer die Weinprinzessin sieht das anders.
Oh.
Also ich würde mal sagen, erstmal ein ausgezeichneter Wein. Ich glaube auch ein Ticken zu warm, aber er schmeckt trotzdem. Und meine erste Intention ist, du bist auf so einer Almhütte in Südtirol, willst was zu essen zubereiten, hast Kräuter der Provence, so einen schönen frischen Strauch und willst die hacken und hast aber nur eine Schiefertafel. Und machst das dann entgegen aller Regeln auf dieser Schiefertafel. Und dann reibst du noch ein bisschen Zitronenschale drüber.
Ich finde die Beschreibung zu Wein, zu dem Geschmack, finde ich immer faszinierend, was den Leuten da so einfällt. Also
vor allem der Prinzessin.
Wir haben früher, ganz früher im La Table in Dortmund, viele Weinveranstaltungen mit Guy Bonfoy gemacht, der auch dicke, dicke Bücher über Wein geschrieben hat. Der hat mal gesagt, ich schmecke Zitrone. Zwei Wochen auf dem Küchentisch liegend. Ja, seitdem sage ich manchmal gerne, ich schmecke Blumenkohl.
2 Wochen im Topf liegend. Apropos Weinprinzessin, übrigens seit neuestem gilt, dass der traditionelle Titel der deutschen Weinkönigin jetzt als geschlechtsneutral, nämlich Deutsche Weinmajestät, auch umgenannt werden kann.
Oh, wollen wir das machen?
Seit neuestem nämlich auch Männer daran teilnehmen können. Ne, also, Sebi.
Eure Majestät?
Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Habe ich es angezogen für.
Wahnsinn.
So ein Ärger.
Die Frage ist, ob wir ihn mal wirklich mal losschicken als sozusagen neuer Kandidat für die deutsche Weinmajestät.
Ich habe auch viele extreme Feedbacks auf die Weinprinzessin bislang bekommen.
Ja.
Die einen sagen, totaler Schofi-Scheiß, dass ihr einen Typen Prinzessin nennt.
Ernsthaft?
Ja, und andere sagen, witziger war es noch nie, dass ausgerechnet er die Prinzessin ist.
Ja.
Aber ich finde, Majestät, das hat was. Ihre Weinmajestät.
Ich denke mal drüber nach. Ich nehme die Wahl aber wahrscheinlich an.
Ja. Wie hat Stefan Marquardt ihn noch genannt?
Quarkfee.
Die Quarkfee,
richtig. Die Quarkfee, ja. Und da gab's keine Reaktionen drauf auf die Quarkfee?
Nee.
Ja, toll, natürlich. Da, wo man sagen würde, es würde wirklich mal so ein bisschen um Diskriminierung gehen, da sagt keiner was.
So ist es.
Nee, unglaublich. Thomas. Nein, aber dieser Wein, jetzt mal wirklich nochmal drauf zurückzukommen, ist wieder mal eine Messlatte. Ja, eine.
Wollen wir ihn mal auspacken? Dass wir mal sehen, wer er ist und wo er herkommt.
Ja,
heißt,
ach ja, schon dabei. Eine Flasche ist ja auch noch dabei.
Ja, eine Flasche gehört zum Wein.
Ich würde sagen, er kommt aus Südtirol.
Ja, Fachmann.
Die Frage ist natürlich, was steckt da drin?
Habt ihr schon mal die schöne Überraschung gehabt? Zweimal den gleichen Wein?
Also, es ist doch ein griechischer?
Ja.
Nee, das meine ich nicht. ich einen aussuche.
Ja.
Du suchst einen.
Ja. So, ja, eine nicht wirklich sehr freundliche Reaktion darauf erhalten.
Oh. Wir hatten, welche Folge war denn das?
Oh, Frank Buchholz.
Frank Buchholz. Frank Buchholz war genau. Zuerst auch digital damals. Mhm. Und versehentlich hatten Dietmar und ich, wir sollten über Rheinhessen reden. Mhm. Weinhessen. Wir sollten über Rheinhessen reden und hatten zufällig beide von St. Anthony Weine dabei. Es war nicht exakt der gleiche, aber es war fast der gleiche gefühlt. Und Frank dachte wirklich bis zum Schluss, wir wurden geschmiert von denen und bezahlt und er muss irgendwie jetzt Maskottchen herhalten. Mhm. Das war wirklich dummer Zufall, aber seitdem achten wir darauf, dass die Regie, sollte der gleiche Wein zweimal genannt werden, dass die Regie darauf achtet, dass jemand von uns einen anderen bestellt.
Sehr gut. Ja, also das ist my choice.
Der sieht ja fast aus wie ein Klimt-Bild.
Richtig. Ja. Richtig. Wo ist die Kamera?
Gustav Klimt. Siehst du, bei Bühnert schmeckt es nicht nur gut, da sieht es auch noch gut aus.
Dietmar, das hast du ganz hervorragend gemacht.
Ja, ein Chardonnay. Ein Chardonnay aus dem Jahr 2022. Und das Weingut heißt Lafour?
Ja, Schreckbichel ist das. Eigentlich eine mal als Winzergenossenschaft gegründet, aber deren Spitzenwein ist mal Lafour.
Ah ja.
Es gibt auch noch ein Sauvignon und ein paar andere. Mhm.
Toll, toll, wirklich toll.
Wissen wir, was eine Flasche kostet?
Kommt drauf an, wo du sie kaufst, aber circa auf der Strecke zwischen 26 und 30 Euro.
Okay. Wunderbar.
Also für den schönen Abend kann man das machen.
Ja. 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 Bisschen kühler noch dann.
Und da heute einen schönen Abend, kann, ist, ich noch ein bisschen was nehmen.
Man kann natürlich auch nach Südtirol hinfahren, da kostet er dann nur 42 im Restaurant.
In anderen Restaurants wäre es mehr.
Also das wäre eigentlich ein Wein, wo ich immer sagen würde, im Restaurant, da bist du, kannst du ruhig auch mal 80, 90, 100 Euro für bezahlen und bist nicht enttäuscht.
Ich bin jetzt nicht unhöflich, aber du fährst, hast du gesagt. Das schenke ich nicht nach,
richtig? Nein. Natürlich, gerne. Bedeutet das, dieser Wein kommt bei dir auf die Karte auch? Oder hast du das nur für deinen Hausgebrauch?
Ich habe das bisher immer nur zum Hausgebrauch gehabt. Wir haben, finde ich, einen exzellenten Sommelier im Lavie, den Thilo Kovnatski. Und wenn du exzellente Leute hast, dann musst du den nicht immer da reingrätschen. Also wir haben die Art und Weise, wie unsere Weinkarte aufgebaut sein soll, natürlich besprochen. Und ich habe nicht gesagt, du musst das, weil ich fest davon überzeugt bin, dass andere auch einen guten Geschmack haben können. Aber jetzt bin ich einmal reingegrätscht. Anlass war dieser Podcast, dass ich gesagt habe, komm, besorg den doch mal.
Das ist super. Es ist wirklich herzlich willkommen, dieser Wein.
Ja.
Das ist wirklich kannst, ganz toll.
Du kannst mit dem Wein bleiben.
Ja. Du darfst in unsere WG einziehen.
Ja, das ist vielleicht nicht, also bei Italien denkt man ja häufig, die Unwissenden, so Terrassenwein, Sommerabend, aber den ist halt so ein Everybody's Darling, finde ich. Den kannst du zu unterschiedlichen Anlässen trinken, ein Stückchen Käse dazu, am Kamin.
Ja, der bringt auch alles mit. Also der ist wirklich so komplex, da hast du alles im Mund, was einem gefallen kann, natürlich auch nicht gefallen kann, aber das ist schon gutes Stöffchen. Ich hab Sorge, wie das heute hier wieder ausgeht.
Und ich wäre gar nicht auf Italien gekommen am Anfang.
Nein.
Hattest du noch was anderes im Kopf?
Nee, ich hätte, wenn ich den jetzt blind
verkoste, also wenn du jetzt den blind verkosten
würdest. Hätte ich auch sagen können, oh, Loire.
Mhm. Ja, genau. Mhm.
Ja. Ja, die Schweiz und auch Südtirol sind sowieso, finde ich, sehr noch im Hintertreffen, was die Berühmtheit.
Wobei, nur zum Klarstellen, die Loire ist nicht an der Schweiz.
Nein, aber ich, das
muss man bei Dietmar schon mal sagen, hast du vollkommen recht.
Nein, aber,
Mailand oder Madrid.
Ja, Hauptsache Italien. Werde Fahrradkette. Aber was ich meine, ist, dass gerade so diese Gegenden im Grunde genommen, also Südtirol vielleicht jetzt noch mehr, aber auch die Schweiz selbst, haben genauso großartige Weine, wo man auch denken würde, es kommt eher aus Frankreich.
Ja, in der Schweiz sind sie nur deutlich teurer.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber ich mag den auch so gerne. Also wenn mich einer fragt, was ist dein Lieblingswein? Mit mir kannst du nicht wirklich ausschweifend Wein diskutieren. Ich trinke das, was ich im Glas habe, meist gerne, wenn es einer ordentlich ausgesucht hat. Aber so Condrieu mag ich auch. Gibt so, ich bin old-fashioned, aber so dieses bisschen Zitronenschale, 2 Wochen auf dem Küchentisch, Mag ich schon gerne.
Manchmal ist Old Fashioned ja auch gut.
Ja, absolut.
Ja, du fährst ja auch, wenn dann gerne, die etwas älteren Porsche, oder?
Nö.
Nee, die neuen?
Ja.
Auch ein Elektro?
Nö. Noch nicht, soweit bin ich noch nicht.
Wusstest du, dass ich schon mal mit Thomas Porsche gefahren bin? Er hat mich schon mal zum Bahnhof gefahren mit seinem Porsche.
Echt?
In Osnabrück.
Ja,
Wahnsinn. Ja, das war total nett.
Ich stelle mir das so gerade vor wie bei James Bond, der hat zwar Aston Martin gefahren, aber dass man so in der Mittelkonsole dann so eine kleine Flasche Wein noch mit hat.
Nee, so schlimm ist nicht.
Er hat mich auch in den Notsitz entsorgt. Puh.
Ich finde das ja auch dekadent, aber
nö.
Also, das war einer meiner großen Lebensträume, das ist auch mal in einem Streit mit meinem Vater, ist das auch schon im Internet, der mich ja eigentlich nur beschützen wollte vor den Strapazen des Berufs, also das hört sich für mich dann an, wie Opa erzählt vom Krieg. 6- oder 7-Tage-Woche, 14, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, wirklich kein frei. Und ein Ton in der Küche, wie auf dem Kasernenhof. Und da haben meine Eltern natürlich auch gemerkt während der Ausbildung, dass das ein harter Job ist. Und auch danach. Und dann hat mein Vater mal irgendwann gesagt, hör doch endlich auf mit dieser Sternejagerei. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, pass auf, das will ich dir sagen, irgendwann verdiene ich damit viel mehr Geld, als du jemals verdient hast. Und bin weggegangen. Ich hätte auch weitergehen sollen. Ich bin dann nochmal zurück und habe gesagt, mit 35 fahre ich Porsche. Und du kannst weiter Passat fahren.
Wie alt warst du?
Also 24 oder so. Okay. Da habe ich echt nochmal eine geknallt gekriegt. Aber das war dann Grund genug. Also ich habe dann mir wirklich mit 35 auch den ersten Porsche gekauft. Hab zwischendurch auch mal keinen gehabt, weil es irgendwie dünn war oder so. Aber ich fahre nach wie vor gerne Porsche.
Ich finde ja auch, bestimmte Leidenschaften sollten wir uns alle auch gönnen, wenn es irgendwie geht.
Jo, solange das geht, würde ich mir das auch gerne erhalten. Und ich habe mal bei einer Veranstaltung in Taiwan, ich kriege nie einen Werbevertrag mit Ferrari. Jetzt bei einer Veranstaltung mit so Ferrari-Ownern in Taiwan haben die gesagt, und was fährst du? Und da habe ich gesagt, ich habe einen GT3. Und dann haben die gesagt, Ferrari und so. Habe ich dann ganz unbekümmert gesagt, für mich ist das ganz simpel erklärt. Wenn ich mit einem Porsche vorm Hotel fahre, bin ich immer mit einer schönen Frau unterwegs. Wenn ich mit einem Ferrari komme, mit einer Nutte.
Okay, den Werbevertrag kannst du wirklich abschreiben.
Nee, ich finde ja auch Ferrari toll. Ich finde auch andere Marken toll, aber tjo.
Ich bin vor 2 Wochen Porsche gefahren, tatsächlich. Unser Nachbar.
Matchbox zählt nicht.
Bobby Car auch nicht. Matchbox gibt es übrigens gar nicht mehr, glaube ich. Ne? So. Es gibt nur CQ. Da sind immer die Räder abgefallen.
Ach.
Erinnert ihr euch? Naja. Ja. Unser Nachbar hat einen Porsche und irgendwann kam das Gespräch und dann sagte er so, Mensch, komm, wir machen mal am Wochenende eine kleine Fahrt, und da habe ich mich schon gefreut. Ich dachte eigentlich, ich sitze auf dem Nebensitz und aber genieße so die Fahrt. Dann haben wir gleich einen Schlüssel in die Hand gegeben, du fährst. Und es ist ein tolles Fahrgefühl, muss man wirklich sagen. Und er sagte zu mir, das, was Porsche tatsächlich allen anderen Autos voraus hat, ist, dass sie Bremsen haben wie keine andere Firma. Die Bremsen so stark wie ein LKW, wenn er eine Vollbremsung macht, kann der Porsche mitbremsen. Das Problem ist immer nur, dass der Hinterführende sozusagen das dann nicht hat. Es
empfiehlt sich der Blick in den Rückspiegel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die Bremsen müssen so gut sein, da hält auch Ferrari nicht mit.
Wobei, ich habe ein paar Mal Fahrsicherheitstraining gemacht und ist nicht meine Lieblingsveranstaltung, aber auf Rennstrecken mit Instruktoren. Und wenn die gesagt haben, okay, jetzt eine Runde, Start-Zielgerade, Vollgas und am Ende der Zielgeraden dann Vollbremsung und mit maximaler Geschwindigkeit in die Kurve. Und als ich das gemacht habe, und ich war schon ganz stolz auf mich, hat der gesagt, das war keine Vollbremsung, das war Bremslichter anwärmen.
Obwohl man über dich geschrieben hat, Bühner takes the 911 GT3 RS complete lap after lap.
Stimmt.
Haben wir geschrieben.
Ja. Ja. Porsche hat ein Magazin, das Christophorus Magazin, seit Anbeginn, ist, glaube ich, eins der wenigen, das weltweit erscheint. Und die haben dann im letzten Jahr mal in der Weihnachtsausgabe, glaube ich, in der letzten Ausgabe letzten Jahres, gab es einen Bericht über Thomas Bühner, Ray Wu, Das ist der Partner in Taipei, weil der besitzt dort auch ein Porsche Center und eine Rennstrecke und dann.
Wie passend.
Ach ja.
Jetzt auch noch ein Restaurant.
Ja. Und jetzt noch ein Restaurant und Partner. Und
armer Schlucker.
Ja. Und dann gab es da eine schöne Geschichte. Also ich fand sie toll, toll gemacht.
Im Westfield legen nur die Kreuzfahrtschiffe an, die haben noch nie mal eine Go-Kart-Bahn.
Ja, aber ich bin ja auch noch zuständig für ein Restaurant, also es ist nicht meins, ich bin auch nicht Partner, ich bin Namensgeber für ein Restaurant in Istanbul. Das stand noch nicht im Internet? Nein,
der Investigativjournalist Dietmar Horsitschka hat da noch nicht zugesagt.
Das hast du nicht gewusst?
Nein.
Also,
echt nicht?
Nein.
Also Istanbul gibt es auch noch, Taste by Thomas Bühner, auch kein Lavi.
Du enttäuscht mich, Dietmar.
Und das liegt an dem goldenen Horn, so ein Seitenarm vom Bosporus, auf einem alten Werftgelände. Und die haben in der Tat auch Boote, 12 Stück, glaube ich, mit denen wir dann die Gäste rumkutschieren.
Guck, Thomas, letztes Mal, als du bei uns warst, vor 2,5 Jahren, das sind keine 1000 Tage zurück. Da hast du uns erzählt, Taipei war gerade eröffnet, ganz frisch.
Ja.
Jetzt gibt's diese Kooperation in Istanbul. Ihr habt, oder du hast auch mit Partnerschaft wieder dieses Jahr in Düsseldorf ein Restaurant eröffnet. 6 Wochen später gab es übrigens den ersten Stern, über den müssen wir ja auch noch reden.
46 Tage.
46 Tage. Verrückt. Und kurz später wird aus Versehen durchs Hamburger Abendblatt bekannt, dass nächstes Jahr in Hamburg was eröffnet wird. Wir wollen jetzt nicht viel über das Alter reden, aber du bist Anfang 60. Wie zum Teufel kriegst du das alles energetisch hin, in der kurzen Zeit so viele Sachen hochzuziehen?
Ist ja gar nicht kurze Zeit. Also über Hamburg haben wir, glaube ich, 5 Jahre geredet. Fügt sich halt gerade. Der Plan ist ja auch, mit Hamburg Geld zu verdienen, welches ich in Düsseldorf verbrenne.
Ja, so ist Hamburg.
Ja. Mal gucken, ob das so kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht. Ich muss rausfinden, aber ich finde, bin ich wirklich fest von überzeugt, Leben ist aktiv und nicht passiv.
Und du bist immer in Vorwärtsbewegung.
Ja.
Du beschäftigst dich nicht mit dem, was war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, sondern immer voran.
Und nee, der ist aber auch genetisch. Also meine Mutter ist jetzt 97, da kann sie nicht mehr so viel machen, aber ich glaube, die war 83, 84, 85, da hat der WDR eine Reportage über sie gemacht, weil sie noch gearbeitet hat. Und gutes Beispiel. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, in Ruhestand zu gehen.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, jetzt gönne ich mir den Nachruhm und freue mich über alles, was ich erreicht habe und jetzt wird die Kohle ausgegeben oder so.
Welche Kohle?
Ah! Aber jetzt sag mal, also jetzt nochmal. Taipei, Istanbul, Düsseldorf, Hamburg streichen wir jetzt mal raus, ist noch nicht. Du lebst immer noch in Osnabrück.
Ja.
Wie viele Tage im Jahr bist du auf Reisen?
Weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Also ich schreibe das jetzt mittlerweile penibel auf, ja. wegen dem Finanzamt. Und aber es sind schon ein paar Tage. Aber ich mache das auch gerne. Also sage ich dir ganz, es gibt Tage, da sitze ich im Flugzeug und denke, boah, was für ein Scheiß. Musste das jetzt schon wieder sein? Aber ich komme nach Hause und denke, das war echt mal wieder gut. Hm. Kennt jeder. Manchmal willst du gar nicht zur Party gehen und das sind dann die besten Partys. Mhm.
Einfach den Grenzen überschreiten, einfach rausgehen. Und ich kenne das ja auch, Thomas sowieso, der bleibt eigentlich eh lieber gerne liegen, aber dieses Gefühl von sich mal überwinden und dann doch zu merken, wie du sagst, irgendwie man geht dann doch auf die Party und zu merken, es tut richtig gut.
Ja, aber vielleicht ist das, du hast vorhin gesagt, bodenständig, ja. Ich empfinde das aber auch nicht als Belastung, sondern ich fühle mich eher im Englischen, I'm blessed, dass ich das machen darf, dass ich das erleben darf.
Es bereichert einem wirklich.
Ja, Reisen bildet.
Ja.
Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Mein Telefonbuch ist voll mit Adressen. Ich kann auf dieser Welt nicht mehr stranden, weil ich überall Leute kenne. Ja. Und ich finde das auch toll, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, ich mag es halt.
Ich glaube, ich war selten so durch meine liebe Pornstar Martini, die den Podcast auch nicht hört. mal gucken, wann sie es hört.
Außer sie ist bei Aufzeichnung dabei.
bin ich selten so häufig unterwegs, urlaubstechnisch auch gewesen, also nie zuvor. Wir haben jetzt schon, also jetzt waren wir gerade in Kroatien gewesen, das war auch wunderschön. Wir sind über Silvester sind wir erstmal auf Sylt, das haben wir schon geplant. Und dann sind wir, das habe ich auch noch nicht so schnell gehabt, im März in New York. Und da bin ich das erste Mal. Und ich freue mich jetzt die ganze Zeit schon wie so ein Königstiger einfach auf diese Reise, weil ich ein Land betrete, das ich zuvor noch nie betreten habe, eine Stadt kennenlerne, The Big Apple. Ich freue mich wirklich wie ein Königstiger drauf und du bist ja auch ein New York-Liebhaber, oder?
Ich mag viele dieser Großstädte. Ich bin, ja, wie soll ich das sagen? Für mich haben diese Städte, auch New York, ein wirkliches Suchtpotenzial. Ne? Da gehst nicht hin, um dich zu entspannen, da gehst du hin, um was zu erleben. Und du machst, auch wenn du 5 Sachen am Abend machst, verpasst du 50. Das ist, am Ende macht mich das crazy.
Das hatte ich in Paris übrigens. Als ich zum ersten Mal in Paris war, war ich 10 Tage in Paris. Und war bei einem Freund, der hat in Versailles gewohnt, hatte bei einer amerikanischen Firma gearbeitet, sprach aber kein Wort Französisch. Immer wenn er Französisch zählen soll, der sagt immer undos tres. Also eigentlich so mit der Sprache gar nichts am Hut. Aber diese 10 Tage in Paris waren von wirklich begeisternswert, bis hin zu irgendwann diese Kultur, die einem so zerdrückt, wenn man nicht irgendwas wirklich zu tun hat auch, sondern wenn man nur immer rumläuft, dann wird es so viel, dass man erstmal das Gefühl hat, man muss mal wieder raus, um das wieder aufnehmen zu können.
Weil ich liebe Paris.
Ja, und du musst aber auch ganz ehrlich sagen, für die Menschen, die das nicht erlebt haben, Paris, wahrscheinlich noch ein paar mehr, New York, diese Städte, das hört sich alles wunderbar an. Es ist auch wunderbar, solange du Geld wie Dreck hast. Wenn du dort ein armer Schlucker bist, bist du genauso schlecht dran wie überall anders auf der Welt. Und mir hilft halt sehr, und deswegen Osnabrück, dass ich weiß, wo meine Wurzeln sind, wo meine Frau ist, wo das Haus ist, wo wir halt zur Ruhe kommen können. Das brauche ich nämlich auch zwischendurch. Und diese Frage, wenn Menschen fragen, warum wohnst du nicht in Taiwan oder in Singapur oder in Hongkong? Ich finde die Städte alle toll. Delhi hat mich so fasziniert. Ich habe mich das erste Mal im Leben dabei erwischt, dass ich 14 Tage später noch die Bilder angeschaut habe, weil ich mich nicht satt sehen konnte. Ich habe das große Glück gehabt, so viele Städte zu sehen, aber ich erlebe sie auch aus einer Perspektive, die wir wohnen dann immer in einem Luxushotel, weil nur da finden die Veranstaltungen statt. Ich habe einen Fahrer, der mich zum Flughafen bringt, der mich in der Stadt rausfährt. Ich brauche fürs Essen nicht bezahlen. Ich habe ein tolles Kulturprogramm immer noch dabei. Aber wenn du dort wirklich lebst und dann noch die schlechten Seiten der Stadt mitkriegst, puh.
Ja, absolut nachvollziehbar. Aber wenn du sagst, du fährst nach Hause, kommst dann wieder bei deiner Frau an und kannst dich entspannen. Was ist so das, was, gibt es ein Ritual, was ihr zwei auch habt, wo ihr sagt, damit fahrt ihr wirklich runter oder damit habt ihr ein, kochst du oder kocht deine Frau dann
sauber? Nee, meine Frau kocht.
Die Küche solltest du mal sehen, die ist da.
Meine Frau kocht, die kocht hervorragend und das Ritual wäre Kamin an. Ja, ein Stückchen Käse, fertig.
Und dann erzählen.
Also meine Frau hat wirklich die große Gabe, die kann sich beim Kochen entspannen. Mich riecht das auf. Ich mache den Kühlschrank auf und alles, was ich sehe, ist Platz. Weißt du, nichts drin. Also wir haben Sachen im Kühlschrank, aber eben nicht das, was ich brauche zum Kochen. Und wir haben diese Regel, die ich sehr bedauere, aber ich habe mich mal drauf eingelassen. Einer kocht und einer räumt auf. Also ich räume auf.
Also bist du ein schlechter Koch zu Hause?
Ja, ich bin wirklich ein schlechter Hobbykoch, sage ich ganz ehrlich. Ich habe einen riesen Respekt vor Menschen, die das gerne machen, die 3 Mahlzeiten am Tag auf den Tisch stellen, die das wirklich mit Liebe machen, vom Einkaufen bis zum Abwasch. Und ich kann das nicht. Ich bin halt Management by Dictatorship. Du machst das, du machst das. Warum? Warum ist das so? Ist die Petersilie fein genug? Solange du mich das fragst, ist sie nie fein genug.
Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, also diese Kochjacke übrigens, die ich anhabe, sehr verehrte Damen und
Herren, ja, schön.
Uns zu sehen,
die Geschichte müssen wir noch besprechen.
Würde eigentlich auch viel mehr meiner Mutter zustehen, weil wenn du so sagst, okay, es gibt andere, die das also jeden Tag eigentlich an der Küche stehen und meine Mutter, die auch jeden Tag kocht und sie kocht fantastisch. Also die hat einfach diese österreichisch-slowenischen Einflüsse ja auch dann mitgegeben und immer wenn sie sagt irgendwie so, ich habe keine Ahnung, was ich heute wieder kochen soll, weiß ich aber auch, dass das, was dann wieder auf dem Tisch steht, wieder mal wirklich eigentlich hier einen dieser Auszeichnungen hier verdient haben. Und natürlich kommt dann auch immer die Floskel so, na, ich glaube, heute kann man es essen, ist immer so die Frage. Ja.
Meine Mutter hat immer gesagt, hui, das ist mir aber heute mal gut gelungen.
Oh, ja. Sich selber gleich so, ja, schön gelobt, ja.
Grüße an der Stelle an Vera, ich habe Zeit. Warum steht auf deiner Kochjacke Weitblick, wenn man sieht, wie groß deine Vorbereitung hier auf deinem Bildschirm ist, kann das ja wohl nicht stimmen.
Das bedeutet nicht das, was du hier siehst, sondern der Weitblick der Vorbereitung, die Thomas Bühner schon vorhin sehr, sehr gelobt hat.
Super.
So etwas, was du nicht kennst.
Nein. Es steht allerbester Dietmar auf deiner Kochjacke.
Ja.
Und es sind drei schlecht genähte Sterne direkt aufeinander genäht.
Das weiß ich nicht, wer. Ich habe das nicht genäht.
Also,
sie sind nur sind einfach.
Ja, eigentlich die Macarons. Das
ich liebe Macarons.
Piktogramm für die Sterne.
Ja.
So wie sie im Michelin stehen. Ja. Aber für mein Gefühl sind sie ein bisschen dicht aufeinander.
Ja, das ist, wie gesagt, das neue Design. Ja, genauso wie im Frankenland. Der Boxbeutel mittlerweile auch anders sieht aus wie die Flasche. Das sind die neuen Sterne, gewöhne dich schon mal dran.
Diese Kochjacke hat eine Geschichte von vor über 2 Jahren mit Heiko Antoniewicz zur Weihnachtsfeier.
Richtig, ganz genau. Wer ganz genau noch unsere Folgen verfolgt hat, kennt unsere Weihnachtsfolge mit Nathalie Lump und Heiko Antoniewicz im Kochstudio. Und da hatte ich meine Kochjacke dabei, wo 2 Michelin-Männchen abgebildet waren, weil ich mir einfach als kleinen Augenzwinkerer mir das selber habe draufsticken lassen. Hat aber links nicht mehr die Knöpfe zum Zumachen und das fand Heiko befremdlich, dass seine Kochjacke nicht zugeht. Hat nichts mit meinem Bauch zu tun.
Nein.
Und daraufhin hat er mir versprochen, mir eine zu machen und zu geben. Und die habe ich jetzt bekommen und hier steht auf der Seite auch ganz schön Heiko Antoniewicz drauf, damit das
nur Antoniewicz.
Genau.
Und wenn du schon mal einen 3-Sterne-Koch triffst, hast du auch 3-Sterne-Jacke.
Aber ich denke die ganze Zeit, wo du erzählst darüber nach, also ich war am Wochenende in Bayern eingeladen, zu einer Geburtstagsfeier, wir haben auf so einer Hütte gefeiert und Ansage war Tracht.
Mhm.
Ich habe mir dann keine Lederhose gekauft, weil ich das ja kulturelle Aneignung finde.
Würde aber super jetzt, aussehen.
Jetzt frage ich mich, was für eine Aneignung das ist, dir die 3 Sterne auf die Jacke zu nehmen.
Wie gesagt, das war nicht meine Bedingung.
Es wurde mir
verliehen.
Und ich sage ja schon immer, dass ich ehemaliger 3-Sterne-Koch bin. Also, dass wir die 3 Sterne für das Restaurant La Vie in Osnabrück bekommen haben.
Ja.
Das so wie Steffi Graf ja auch noch Wimbledon-Siegerin ist oder Boris Becker, dass Schweinsteiger Fußballweltmeister ist, obwohl Deutschland ja Fußballweltmeister war.
Das ist in der Hall of Fame, glaube ich, aufgenommen worden.
Genau. Und dass der Titel oder die Anerkennung bleibt, aber der Fairness halber oder der Richtigkeit halber muss ich natürlich sagen, wir haben 1 Stern im La Vie bei Thomas Bühner. Den Stern bekommt er das Restaurant, aber Timo Fritsche hat es erkocht und es fühlt sich noch ein bisschen wie eine Abwertung an, aber trotzdem bin ich stolz drauf.
Es war auch ganz niedlich, ich habe ihm direkt am Tag danach, nach der Michelin-Preisvergabe geschrieben, herzlichen Glückwunsch, und seine Reaktion war auch so, ja, ist schon super. Also ich freue mich schon. Also schon gut.
Nein, ja, das, man kann ja davon ausgehen, dass das möglicherweise ja sich noch erweitert.
Ja, aber das hat keinen Automatismus. Da gibt es auch keine Regel. Das wird harte Arbeit sein, wo wir natürlich dran arbeiten müssen, dass wir einen eigenen Stil haben. Der darf aber nicht weg sein von den Erwartungen der Gäste. Also nur verrückt hilft da auch nichts. Und es ist am Ende auch wirklich eine Teamleistung. Und deswegen, der 1 Stern ist toll, dass wir das so schnell erreichen konnten. Ich habe vor kurzem bei Instagram gelesen, weiß nicht, ob das richtig ist, 41 Tage war der schnellste. Dann habe ich mal nachgerechnet und habe gedacht, 46 Tage, boah, auch schnell, auch schön. Also fand ich eine riesengroße Wertschätzung, finde ich eine riesengroße Wertschätzung, dass wir das so schnell erreicht haben.
Zumal das heißt ja, mit den Regeln, die der Guide Michelin hat, müssen ja im ersten Monat, also in den ersten 3-4 Wochen, müssten ja schon mehrere Tester bei euch gewesen sein, um am Ende zu entscheiden, es gibt einen Stern. Das macht ja nicht ein Tester alleine, die müssen ja mehrere Tester haben, ne?
Weiß ich nicht, sagen sie ja nicht so viel dazu, aber kann ja sein, dass mehrere da waren. Also ich habe kurz nach der Eröffnung gemerkt, dass wir schon in der Lage sind, eine gute Leistung zu bringen. Vielleicht ist ja jetzt auch ein bisschen Vorschusslorbeeren oder Vertrauen dabei, dass wir das schon hinkriegen.
Ich würde unbedingt heute, wir haben letztes Mal viel über deine Führung gesprochen, ich würde gerne heute mal über den kreativen Prozess sprechen. Aber damit wir das können, brauche ich ein Wein.
Richtig.
Ja. Unbedingt. Eure Majestät.
Das klingt ganz hervorragend. Ich hatte ja schon mal wieder hier so ein Notsignal ausgesendet. Und ich finde es schön, dass du es.
Du sitzt so im Rücken,
angekommen,
wir sehen das nicht
so. Ja, nee, alles gut, alles gut.
Eure Majestät, wessen Wein wird nun verkostet?
Den lasse ich gerne mal die Korken knallen. So. Ich habe jetzt hier gezogen den Wein von Dietmar.
Aha.
Oha. Oha.
Jede Sendung hat so einen Durchhänger zwischendurch, das ist normal.
Ich würde ihn einmal rüberheben.
Chateau Migraine de la Tête Ordinaire.
Genau.
Für
hast du sein letztes Mal auch bezeichnet.
Bist du jetzt kein? Nein.
Schön. Ist das Glas zu klein?
Oh ja, das kommt mit
der Mann. Ach, der kriegt jetzt ein großes.
Großes Glas ist da.
Ja, aber in meiner kriegt er großes.
Ganz wenn's ehrlich, hilft. Ich finde ja, dass ein viniertes Glas das beste Glas ist.
Dann kriegst du auch nur das kleine Glas. Bevor wir uns jetzt hier die ganze Zeit
streiten. Siehste, wir haben sie jetzt alle. Früher hatten wir nur ein Wasserglas für alle, jetzt haben wir alle Gläser für alle.
Ja.
Bitteschön.
Also auch im Restaurant sage ich häufig, nee, kein Glas tauschen, bleibt dabei. Am besten finde ich die da Mineralwasser reinmachen, umspülen.
Um den Geschmack rauszuholen erstmal.
Ja.
Super. Als wenn sie es merken würden.
Hui. Ist ein Weißwein, ne?
Ist ein Weißwein. Hat sehr viel Grünes drin, finde ich. Ich sehe schon die Heuwiese aus Südtirol. Ich sehe sie regelrecht.
So, Moment.
Auch so ein strohiges, dunkles Gelb mit drin. Schöne Farbe, Dietmar.
Ja, ich bin ja in letzter Zeit dabei, dich mehr zu überraschen, wenn es darum geht, gute Weine zu präsentieren.
Ja.
Wenn ich noch mal ganz kurz erinnern dürfte, bei unserer Durststrecke, der englische Wein.
Der englische Wein war mega.
Ja.
Englischer Wein.
Wir hatten tatsächlich einen englischen Wein.
Ah.
Hast du schon mal einen englischen Wein getrunken?
Ich habe mal einen Sekt getrunken. Mhm. An den erinnere ich mich noch, dass der sehr teuer war.
Mhm.
Auch entsprechend gut?
Nö.
Oh ja, okay.
Gut. Trinkspruch? Bin
jetzt sehr interessant. Der Trinkspruch, ja. Wenn du all deine Ziele erreicht hast, hast du sie vielleicht zu niedrig gesteckt.
Das ist von mir. Du solltest einen Trinkspruch sagen.
Ja, ich habe dich zitiert.
Tschüss.
Aber schön, dass du es sehr schnell erkannt hast.
Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Du hast einen Kalenderspruch geschaffen.
Ja. Oh, das wird nächste, wir machen Kalender.
Kalendersprüche? Mhm. Ja, da schaffen wir auch 2 Jahre auf einmal, ne? Mhm. Er ist anders als deiner eben.
Mhm. Kleiner Säuerling.
Das stimmt, ein bisschen säuerlicher.
Das ist so schön, wie ehrlich Thomas immer deine Weine bespricht. Das war beim Griechen schon so und ist jetzt wieder so. Deutlich säuerlich. Deutlich. Also das ist ein sehr knackiger Apfel, in den wir da reinbeißen.
Jupp.
Huiuiui. Und du magst doch gar nicht sauer.
Mhm.
Ach, kennst du ihn gar nicht, ne?
Nee, das ist eben das
Ding. Ach so. Ich kann es euch schon mal erzählen. Was ich hab für diese Folge heute... Ich bin selten vorbereitet. Für diese Folge habe ich mir 3 Weine nach Hause schicken lassen, habe alle 3 verkostet und dann entschieden, welchen von den 3 ich heute mitbringe.
Ja, du bist ja auch Millionär.
Aber zu dem...
Nicht, dass
ich finde... Wir müssen mal kurz über die Arbeit im Restaurant sprechen und einem Sommelier. Also, mir kann ja durchaus ein Wein nicht gefallen oder nicht schmecken. Das Beeindruckende an Wein ist aber, finde ich, wie er sich verändert.
Mhm.
Also mit der Zeit oder mit dem, was man dazu serviert. Wenn Gäste sagen, ich mag kein Sauvignon. Und wir schenken trotzdem Sauvignon ein und der sagt, habe ich ja gesagt, mag ich nicht. Aber wenn er dann auf einmal zum Essen passt, könnte ich mir bei dem ja vorstellen, dann ist ja alles richtig. Ist vielleicht nicht so das, wo ich jetzt die ganze Flasche von trinken könnte.
Aber mal abgesehen davon, also was schmeckt ihr überhaupt?
Der könnte auch ein Tick zu warm sein, ne?
Das könnte auch sein, dass wir da jetzt gerade...
Ja, aber das wäre ja zumindest Waffengleichheit, ne?
Ja, das stimmt.
Und man muss ja sagen, wenn er warm schmeckt, schmeckt er...
Genau, dann schmeckt er kalt auch.
Ja. Also in vino veritas ist ja dann auch mit der Temperatur.
In varmo veritas.
Ja.
So schön, dass die Majestät meine Witze mag.
Ja, man muss ja, er ist ja angestellt bei dir.
Das stimmt auch wieder.
Nee, was sagst du denn, Thomas?
Ich stelle mich hier nicht an.
Stellt sich überhaupt
Thomas an. M.
Was sagst du? Hast du Klaköre dabei?
Selbstverständlich. Sonst komme ich nicht durch. Also mich hat das Säure, dieses Säurespiel. Bislang so beeindruckt, dass ich sonst nicht so viel Gutes zusätzlich rausschmecke, weil das so drüber ist. Ich schmecke so, ich glaube, es ist Quitte oder sowas.
Ich finde, wenn man es lange im Mund hat, so ein bisschen so Orangen.
Ja.
Aber nur die ja. Filets, nicht so orange Schale.
Ja. Ja, das ist die Frage, ob es gut ist, ne?
Fragen wir mal die Weinmajestät.
Ja, also ich finde, er riecht so ein bisschen wie Petrichor. Ich habe es gerade noch mal schnell gegoogelt. Das ist der Name für den Geruch nach Regen auf Asphalt.
Das hat einen Namen?
Das hat einen Namen.
Das hätte ich auch nicht gewusst.
Ja, Petrichor. Geil. Ja.
Man lernt hier nicht
aus. Ich finde, das geht so voll in die Richtung. Und wenn man dann einen Schluck davon trinkt, dann wird es ein bisschen unangenehm.
Vom Regen in die Traufe.
Vom Regen in die Traufe. Nee, also er ist wirklich sehr streng. Ich glaube, da bräuchte man einen Essensgegenspieler, damit das hier gut funktioniert.
Ja, haben wir nicht.
Also ich kannte den ja vorher auch nicht. Ne? Ich musste ja auch erstmal gucken, Südtirol, das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht unbedingt
aber da gibt's
so in seiner Nähe hat. Da gibt es genug, ja, das ist schon. Ne? Aber man sucht ja dann immer noch, wenn man dich auch da weiß, in der Hoffnung, dass man natürlich was Besonderes noch findet.
Was hast du eigentlich gegen ihn? Immer wenn er zu Gast ist, bringst du schlechte Weine mit.
Ich möchte, dass er wiederkommt und immer wieder merkt,
die
Hoffnung behält, dass es besser wird. Ja. Also im Grunde genommen sollen hier so ein bisschen die Geschmäcker in Richtung Ananas gehen, grünem Apfel, Zitronengras, Estragon. Das wurde so ein bisschen beschrieben.
Anna was?
Anna dies, Anna das. Und das Säurespiel, ja, ich finde auch, der hat durchaus eine knackige Säure, aber wie ihr wisst, mittlerweile bin ich ja immer sehr säureempfindlich und das Gute irgendwie merke ich aber, dass es mir nicht wehtut. Also normalerweise bei zu viel Säure kriege ich irgendwann Schluckbeschwerden, das ist bei Weißwein, kann das sehr schnell passieren, aber das tut dieser hier nicht.
Aber wenigstens tut er nicht weh, das ist eine schöne Beschreibung.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Lob, wenn das einzige Lob ist, er ist nicht so schlecht?
Ja, er tut mir nicht weh.
Also.
Sehr westfälisch.
Er schmeckt mir nicht, aber er tut mir nicht weh. Er schlägt nicht um sich.
Ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht, wie er ihn macht.
Doch.
Nee, finde ich gar nicht.
Gut, also da muss ich ehrlich sagen, im Supermarkt bei der Flasche hätte ich nicht zugegriffen.
Gut, dass wir keine Punkte mehr
bei der Flaschenform.
Meinst du, das ist schon Bückware?
Ihr seid gemein. Das ist die Kellerei Terlan, Nova Domus Reserva 2021, glaube ich, was ist das, ne? 2021. Die Kellerei Terlan ist 1893 gegründet worden und zählt heute zu den renommiertesten Genossenschaften Italiens. Rund 143 Mitglieder bewirtschaften gemeinsam knapp 200 Hektar Rebfläche, vorwiegend auf steilen, kargen Hängen, die durch vulkanische Porphyrböden geprägt sind. Ein entscheidender Garant für die gleichbleibende hohe Qualität, den ihr anscheinend hier nicht so viel beimesst, ist der Kellermeister Rudi Kofler, der seit 2004 in Terlan wirkt. Und das ist natürlich, wie ihr gemerkt, Reserva, also Holzfass. Und die steilen Hänge und diese Komponenten sind zu einer letztlich Cuvée vereint worden. Und die Cuvée besteht aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon.
Hört sich ja mal gut an. Nee, damit das kein Bashing für den Wein wird. Ich glaube, nee,
pass auf, jetzt kommt das wahrscheinlich, was
ich sehen wollte.
Was du sehen wolltest, wenn du jetzt bis 2040 warten würdest mit der Flasche, dann ist sie trinkreif.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was du vorhin sagtest. Manchmal liegen die Dinge dann einfach länger und müssen auch länger liegen. Das heißt, wenn man den 2040 aufmacht, ist das wahrscheinlich wieder ein ganz anderes.
Wir könnten auch eine Folge in Überlänge einfach machen.
Ja, wir wissen ja schon, wenn wir 2040 einladen.
Obwohl, ich finde beachtlich, dass wir jetzt über einen Weißwein reden, der bis 2040 erst trinkreif ist.
Mhm. Aber wenn wir, Thomas 2040 einladen, reden wir über Bühner Worldwide.
Oder Bühner Pleite. Also, er ist nicht so gefällig wie der Wein davor. Mhm. Aber habe ich ja direkt gesagt, als Essensbegleiter kann der Frage, echt gut funktionieren.
Was würdest du am besten dafür begleitend zusteuern?
Darf ich nochmal? Ich gehe mir sehr darauf an. Also, wir haben gerade ein Gericht auf der Karte. Helgoländer Hummer mit Vanille und Chili. Das ist aber so mit dem Süße von dem Hummer, die Vanille, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Oh, könnte ich jetzt auch essen?
Ja. Ich habe hier schon die Kochjacke an. Ja. Das wäre gut.
Also sowas.
Also das ist, wie gesagt, der Terlan.
Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, noch zu lange mit meinem Wein zu warten, weil die Wärme scheint ja heute ein Thema hier zu sein.
Du, wenn der warm ist und schmeckt.
Ich weiß auch nicht, wie lange meiner vorher
gekühlt. Dann bist du direkt auf der Gewinnerstraße.
Ja, das kann natürlich sein. Ah, ich warte mal ab. Wird schon.
Thomas,
hattest du eigentlich auch noch eine Frage, wo ich gerade einen Zettel sehe?
Ich nutze meistens ganz viele Fragen von meinen Fragen nicht.
Ach so.
Aber das, was ich ja eben schon angekündigt habe, was ich gerne mal besprechen würde, wäre die Frage, wie die Kreation eines Gerichts überhaupt funktioniert. Du hast jetzt ja relativ viel um die Ohren. Du stehst nicht jeden Tag im gleichen Restaurant. Wie funktioniert jetzt gerade die Kreation eines neuen Gerüchts in Düsseldorf oder Taipei und wie bist du da? Eines neuen Gerüchts. Ist doch erst der zweite Wein. Was ist denn los? Wie streust du Gerüchte?
Ja, ich hab mir Gerüchte abgewöhnt, weil am Ende komme ich damit immer durcheinander. Ich weiß nicht mehr, welche ich alle in die Welt gesetzt habe. Deswegen bin ich dann bei der Wahrheit jetzt. Also neue Gerichte.
Sag ich doch.
In Taiwan ist Xavier Yoing der Küchenchef. A brother from another mother. Wir besprechen die Dinge. Und ich sage nicht, mach das so, mach das so. Ich verteile auch keine Rezepte. Und beim Timo ist das so, dass wir die letzten neun Jahre im Lawin Osnabrück zusammengearbeitet haben. Mhm. Er hat als Kommi angefangen, Demi-Chef, Chef de Partie, Sous-Chef, Küchenchef. Wir haben die ganze Zeit noch viel Kontakt miteinander gehabt und der kennt natürlich viele der Klassiker und wir haben einen entscheidenden Weg im Leben schon gemeinsam gemacht. Wir kennen uns 15 Jahre. Ich will nicht sagen, es ist immer ein Selbstläufer, aber ich finde gerade eher tolle Ideen. Wir sprechen dann darüber, wir diskutieren das, ich probiere das und wir haben uns von Anfang an angewöhnt, selbst wenn wir uns irgendwann anschreien, aber wir bleiben bei der Wahrheit. Und dieses offene Verhältnis und gepaart damit, dass ich glaube, dass, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass Mitarbeiter auch gute Ideen haben können, kann ich das gut ertragen.
Du kannst schreien?
Selten. Ja, aber wenn, willst du nicht dabei sein. Ich kann so ein Beispiel sagen, beim Xavier war das so in Taiwan, der hat gesagt, nächste Karte würde ich gerne Lamm machen. Und dann gehe nicht hin und sage, hier, 10 Rezepte Lamm, so und so und so, sondern ich habe ihm nur eine Geschichte erzählt, die wahr ist. Ich war in London beim Heston Blumenthal, 3-Sterne-Koch und habe dort Lamm gegessen, ein Lammkarree auf dem Teller, ein kleiner Side-Dish, so eine gusseiserne Pfanne mit einem Lammragout, die Auster, genau. total überraschend für mich, die Auster in einem Lammragout, was mich denn wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und habe gedacht, ja, aber wenn das Lamm von so einer schottischen, englischen Salzwiese kommt, ist das natürlich auch logisch, dass das passt. Ein Lamm aus der Provence würde nicht gehen. Und hab diese Geschichte zu dem Xavier erzählt und habe gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, kauf das Lamm, lass es reifen, bereit es zu, probiere es, mach die Augen zu und dann wirst du schon sehen, was du schmeckst. Und daraufhin machst du das Rezept und hier kannst du ein paar Rezepte haben, die habe ich ihm geschickt. Da darfst du gerne Rosinenpicking machen, das weiß er auch, dass das nur Anregung ist und ich nicht erwarte, dass er das genauso macht. Und er macht das bisher hervorragend.
Wie funktioniert das? Ist das, denkst du da tagelang, wochenlang drüber nach, wie ein Teller aussehen könnte, wie er funktionieren könnte? Ist das ein handwerklicher Prozess, es jeden Tag weiter zu probieren? Kommt dir das in der Nacht? Kommt dir das beim Buntelesen? Wo kommen die Dinger her?
Ganz unterschiedlich. Mal ist das Produkt, das ich irgendwo sehe, mal ist wirklich, dass ich in irgendeinem Magazin eine Geschichte über Kaffee sehe oder über ein anderes Produkt. Manchmal ploppt das auch nur auf, dass ich sehe das Produkt und denke, das könnte jetzt aber vielleicht mal gut passen. Habe ich jetzt gerade ein Beispiel? Nö.
Wie lange dauert das dann von der ersten Idee bis es...
Ach, das kann manchmal ganz schnell gehen und manchmal dauert es wirklich lange. Wir haben aber auch im Lavie schon, und den Part macht Timo jetzt gerade auch mit, die Entwicklung. Wir haben damals jemanden gehabt, Research and Development, also der wirklich an den Rezepten gearbeitet hat, den ich mit einer Idee gefüttert habe, wo wir die Steps probiert haben, als ich das mal auf dem Kongress erzählt habe. Ist aber bestimmt schon 15, 20 Jahre jetzt von heute her. Da haben die Leute noch geschmunzelt. Und da habe ich gesagt, wieso jedes Unternehmen, jedes kreative Unternehmen hat eine Entwicklungsabteilung, also eine Werbeagentur, wo nicht die Leute darüber hirnen, wie können wir das anders machen. Ein Produzent von irgendetwas, der muss den nächsten Step entwickeln. Und wir haben dann jemanden eingestellt, der sich nur darum gekümmert hat. Der konnte auch den ganzen Tag sitzen und Kochbücher wälzen, aber nicht dann Rezept rausschreiben und kopieren, sondern wirklich eins entwickeln. Das hat ganz unterschiedlich lange gedauert. Und wenn es dann gepasst hat, haben wir es gemacht. Wenn es nicht gepasst hat, haben wir es auch nicht mehr gemacht. Also, und wenn das Rezept stand, wenn klar war, wir richten es so und so an, haben wir es nicht mehr verändert. Wenn dann Guest Response nicht gut war, ist das auch verschwunden.
Ich finde es immer so spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, weil ich weiß ja von Dietmar, wenn der auf Tournee ist oder ein neues Stück probt, dass das 6-8 Wochen sind, bis dann die Premiere ist und dass das eine ewig lange Arbeit ist, bis es passt und bis es funktioniert. Wenn ich so einen Wahlkampf betreue, dann sind das 1,5 Jahre, bis die Plakate hängen. Aber wir arbeiten 1,5 Jahre lang vorher schon da dran. Deshalb finde ich das so spannend, reinzugucken, wie lange das bei euch ist, bis ein Teller so gut ist, dass er wirklich überhaupt das erste Mal einen Kunden sieht oder einen Gast sieht.
Das kann, wie gesagt, ganz schnell gehen, das kann aber auch ganz lange dauern. Und ich habe vorhin gesagt, wenn das nicht gut ist, dann machen wir das auch nicht mehr. Wir haben mal ganz am Anfang gerade von Guy Bonfort gesprochen, mit dem haben wir Wein-Events gemacht und wir hatten dort einen Wein, wo ich das Gefühl hatte, ich kann schlecht Weine beschreiben, ich kann aber häufig ganz gut sagen, was dazu passen würde. Und wir haben damals, werde ich nie vergessen, war noch 2000, Ende der 90er, haben wir ein Steinbutt gemacht mit Mango in einer Kaffeesoße, Kaffeeschaum. Mhm. Und das passte sensationell zu diesem Wein. Der Wein wurde besser, das Gericht wurde besser. Wir haben das danach auf der à la carte Karte gelassen und es hat nicht funktioniert. Die Gäste haben das nicht gemocht. Habe ich nie wieder gemacht. Nie wieder stand auf irgendeinem Menü Steinbutt mit Kaffeeschaum.
Wie ist das mit dieser Sache des Anrichtens? Weil das ist ja auch eine, also das eine sind ja die Komponenten, die zusammenpassen, damit es geschmacklich erstmal zusammenpasst. Aber das Auge ist ja bekanntlich mit und wenn ihr dann etwas kreiert, dass ihr sagt, das muss jetzt in so einer länglichen, quadratischen Form sein, Rechteckform oder es muss etwas breiter oder es muss kleiner sein. Wie, wie lange dauert es? Ich meine, das wirst du jetzt auch sagen, es kann ganz schnell gehen und es kann auch lang brauchen. Aber ich finde halt diese Form zu finden, auf was kredenzt man das? Ist es irgendwie auf Sand gebettet, auf einer Muschel und dann ist das einfach nur was zum Ausschlürfen? Oder ist das ein Teller, der Teller selbst ist ja dann auch noch so eine Frage. Ne? Also dieses Gesamtkonzept zusammenzuführen, dass man auch das bestimmte Geschirr vielleicht dazu verwendet, eventuell das, was da drauf kommt.
Also wir haben, unser Porzellan ist ausschließlich von Piet Stockmans, Künstler und Porzellanmacher in Belgien. Ich finde, dadurch, dass die Teller keinen Rahmen haben, fokussiert man sich viel mehr auf das Essen.
Drauf ist.
Und ich finde das haptisch ein traumhaftes Porzellan. Ich finde das von den Proportionen traumhaft. Ist mein Favorite, deswegen haben wir das. Beim Anrichten, damit man sich das einfach besser vorstellen kann, stell dir einfach Sushi vor.
Mhm.
Also die Größe des Wasabi-Knubbels verdeutlicht dir ja, dass du da nicht so viel von isst, weil das nur wenig ist. Der Ingwer ist schon deutlich mehr und die Sojasauce steht ein bisschen abseits. Damit ist der Teller ja eigentlich selbsterklärend.
Mhm.
Wenn da so ein faustgroßer Knubbel Wasabi drauf liegen würde und so eine Mini-Portion Ingwer, würdest du wahrscheinlich ganz anders dosieren.
Mhm.
Und so muss auch ein Teller sein. Mhm. Also eigentlich selbsterklärend.
Hast du den Ausspruch, wir haben eine Bitte, verhunzen Sie weiter nicht unsere teuren Produkte, mal selber verwendet?
Nee. Also es war der Gummio, im ersten Gummio stand das drin. Mhm. Wenn ich mit meiner Frau essen gehe, ich gehe niemals essen, um zu meckern oder mich über irgendwas zu beschweren. Wenn es mir überhaupt nicht gefällt und meine Frau fragt mich, wie findest du es, dann sage ich immer, das hätte ich so nicht hinbekommen.
Ah, okay.
Na, aber ich gehe nicht, also jeder Fehler, der ein anderer machen kann, der könnte mir auch passieren. Ich wundere mich manchmal über Sachen. Also Kalbsbäckchen mit Zucchini würde ich so nicht servieren, weil ich finde, da gehört ein Selleriepüree oder ein Rotkohl oder ein Spitzkohl dazu, irgendwie sowas. Das ist aber auch meine Meinung. Wenn es dann gut gemacht ist, kann ich es trotzdem essen. Wenn es schlecht gemacht wird, da werde ich dann innerlich schon mal böse. Ganz selten. Ist mir aber auch, glaube ich, erst ein oder zweimal passiert, dass ich gesagt habe, einfach mal in die Küche bringen, vom Koch essen lassen. Und der soll mir mal sagen, ob der das gerne essen würde.
Aber du hast mir schon mal erzählt, dass es auch gefährlich sein kann, wenn du aufisst. Dass es schon Restaurants gab, die danach ein Foto gepostet haben von dem leeren Teller. Thomas Bühne hat bei uns
aufgegessen. Ja, deswegen gehe ich hier super. Genau. Gab es auch schon. Ist aber auch nur einmal passiert, ja. Leerer Teller bei Facebook. Thomas Bühne hat es auch gut geschmeckt. Das ist aber auch der Grund, dass ich mir gut aussuche, wo ich hingehe und wo nicht.
Wenn so etwas passiert, dass dir etwas, ich sage mal, jetzt nicht so zusagt, ne? Bist du dann ruhiger im Gespräch? Gibt es eine mimische Veränderung? Was sagt deine Frau? Oder ist das einfach nur der Ausspruch, wenn sie dich fragt, wie schmeckt es dir?
Dann, also ich versuche nicht, den Abend damit zu crashen. Das Wie gesagt.
Es muss nicht den ganzen Abend tragen, sondern es muss nur der Moment sein, wenn du es sozusagen
schmeckst. Ja, aber es sind ja viel schöner die Momente, wo du sagst, super, wir haben dir das gemacht.
Mhm.
Und das kann ja auch einfach sein. Mhm. Aber ich gehe nicht in eine Pizzeria und rieche mich nachher. Ich finde, das ist beim Essen aber auch wirklich so, der Grad an Zufriedenheit hängt ausschließlich von den Erwartungen ab. Wir können uns in einem Burger-Restaurant ohne Namen treffen und können sehr zufrieden sein. Oder wir treffen uns hier im Münsterland irgendwo zum Speckpfannkuchen und finden es alle drei toll. Und wir gehen in ein Drei-Sterne-Restaurant und sind enttäuscht. Also was objektiv nichts mit der Qualität zu tun hat. Also Erwartungen sind wichtig. Meine Erwartung an einen Abend, ob wir jetzt als drei Männer essen gehen oder ich mit meiner Frau essen gehe, ich möchte einen schönen Abend haben.
Er kann sich wirklich benehmen, auch wenn es ihm nicht schmeckt. Wir waren mal zusammen in Hamburg Mittagessen.
Ja, stimmt. Da war doch was.
Und es kam tatsächlich so ein Satz wie, interessant, das hätte ich so, das kannte ich so noch nicht. Oder irgendwie so hast du es, glaube ich, formuliert. Der Kellner ging dir tierisch auf den Sack, aber das ging uns allen dreien so, dass der Kellner echt total drüber war für die Mittagszeit, wie der da versucht, einen Entertainer für uns zu geben.
Na.
Und es ist sogar ein Laden, ich sage den Namen jetzt nicht, es wäre unfair, aber ich sage den Namen jetzt nicht, weil es ist aber ein Laden, der sogar tatsächlich im Guide Michelin Empfehlung hat. Und es war aber sehr schräg, was wir da mittags bekommen haben.
Ja.
Das heißt aber, die haben dich auch erkannt?
Das weiß ich nicht, ob die mich erkannt haben, sagt ja nicht immer was. Also faktisch ist so, weltweit werde ich häufiger erkannt als in Deutschland.
Das ist ein schräges Phänomen, ne? Also wir hatten hier letztes Jahr diese Diskussion haben mit Sarah Wiener über die Frage von TV-Koch und Sternekoch und dass die Wahrnehmung in Deutschland sehr unterschiedlich ist und natürlich die Fernsehköche sehr prominent sind und auch sehr beliebt sind, sehr bekannt sind. Man, als Melzer wirst du einfach überall erkannt, das ist halt so. Mhm. Aber dass es bei uns auch diese Wertschätzung für die Upper Class der Sterneküche so sehr gar nicht unbedingt gibt.
Nee, also ich wundere mich selber, dass in Delhi auf dem Flughafen, ich war im Mai in Korea, auf einer der größten Kreuzungen der Welt, bleibt ein Mann vor mir stehen und sagt, wow, Thomas Bühner. Und dass ich in Budapest im Restaurant sitze mit dem Rücken zum Restaurant, wo auf einmal jemand neben mir stand und sagt, hör mal, du bist doch Thomas Bühner. Ich würde mich selber gar nicht erkennen. Na, also klar, wenn man zu Thomas Bühner ins Restaurant geht, ist mir auch schon mal passiert, dass einer sagte, und wer sind Sie? Aber normal gehe ich davon aus, der weiß dann, wo er hingeht und hat irgendwie, aber dass du jemanden dann in Zivil in einem Surrounding, wo du das gar nicht verknüpfen kannst, so schnell erkennst.
Ja, aber ich hab einen guten Bekannten hier in Deutschland, der fragte mich, wen habt ihr denn schon so Kulinarik da gehabt, Spannendes? Und dann sagte ich, naja, so sicherlich, ganz weit oben war sicherlich Thomas Bühner. Und dann sagte der, what the fuck, du kennst Thomas Bühner? Also für den war das auch, also ich wurde sofort größer, dadurch, dass ich dich persönlich kenne.
Warte mal, wenn der mich mal kennenlernt. Schrumpfst du wieder auf Originalgröße.
Grüße an Klaus. Aber in der Tat, viele Leute lernen dich dann doch erst kennen, weil du einmal bei The Taste einen Löffel ableckst oder weil du bei Kitchen Impossible Tim Meltzer versenkst. Und eigentlich ist das ja traurig für die Esskultur des Landes.
Ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann haben wir den Schluss doch gefunden.
Ich wollte dazu sagen, mir passiert es dann eher so, dass ich letztens auf einer Vernissage war und es kommt ein Mann zu mir und sagt, ich kenne Sie doch. Sie sind Künstler, nicht wahr? Und dann kommt die Frau und sagt, lass den Mann noch in Ruhe und zieht ihn weg. Ich habe nie herausgefunden, ob er mich wirklich kannte oder ob er mich verwechselt hat. Aber das ist so bei mir.
Echt? Lustige Szene. Ich treffe mich mit unserem alten Freund Gregor Meile in Hamburg in einem Café, gehe rein und sag so spaßeshalber total laut, Sie sind doch. Und dann sagt er, ja, ich bin Max Giesinger. Ich habe tierisch gleich, fand das total witzig, wie er das gesagt hat. Und dann sagt die Kellnerin zu mir, sagen Sie mal, ist das wirklich Max Giesinger? Der sah doch im Fernsehen immer ganz anders aus.
Ja. Hm. Ingrid Bergmann hat mal gesagt, es bringt einige Vorteile, ein Star zu sein. Du bekommst zum Beispiel immer einen Tisch in einem vollbesetzten Restaurant. Wie siehst du das?
Also, ich glaube nicht aufgrund dessen, dass ich mich oder mich jemand als Star bezeichnet. Ich glaube, das ist eher aufgrund dessen, dass viele der Gastronomen Freunde sind. Dass ich mich auch so selten daneben benehme. Das kann schon mal einen Ausschlag geben, aber wenn kein Platz da ist, ist halt kein Platz da.
Ich möchte kurz eine Sache, bevor du bestimmt noch zu Horoskopen und sowas kommst.
Nö, kann ich mal.
Oder zu Liedern. Ah, das hatten wir schon. Naja, egal.
Aber ich weiß nicht, ob es mir
erinnert. Also, wahrscheinlich nicht. Eine Sache kurz erklären, weil ich jetzt so oft erzähle, was wir die letzten Jahre miteinander gemacht haben. Ich habe direkt nach der Folge letztes Mal, am nächsten Tag, weil wir ja so eine Szenen hatten, wo wir lange über Führung gesprochen haben und Dietmar kurz ausstieg und wir beide irgendwie dann lange Debatte geführt haben, wie spannend das ist, habe ich Thomas eine E-Mail geschrieben mit, ich habe da eine Idee, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann haben wir uns zwei, drei Wochen später auch in Osnabrück direkt getroffen. Und wir haben uns über diese Zeit angefreundet. Dieses Projekt hat es nie gegeben, aber es gab eine Szene, für die werde ich Thomas mein Leben lang im Herzen haben. Das Projekt zerschlug sich nach einem guten Jahr. Wir telefonierten, ich weiß noch, ich saß im Auto, wir telefonierten. Ich erzählte da, dass mein Projekt, das wird irgendwie alles nächstes, können wir jetzt vergessen. Und dann sagte Thomas in seiner typischen Thomas-Bühne-Art, aber wir bleiben doch Freunde, oder?
Ja, haben wir ja geschafft bisher.
Haben wir bis jetzt geschafft.
Ja, ich glaube, da besteht keine Gefahr.
Nein, gesucht und gefunden.
Nein, wirklich. Es gibt einen anderen Ausspruch noch, der wahrscheinlich heute zu meinen Beinen passt. Ist von Wilhelm Busch. Lieber ein bisschen zu gut gegessen, als wie zu erbärmlich getrunken. So, wir kommen jetzt mal zum Wein von Thomas.
Ja! Ja. Hey. Wie wär's damit? Thomas M. Punkt.
Thomas M. Punkt, genau, richtig.
Ja, jetzt wird's
heute
richtig
betonen.
Spannend.
Also ich bin auch sehr gespannt, weil wir noch mal kicken, was uns hier die Katze vor die Tür gelegt hat.
Oh, Kurt Krömer lässt grüßen.
Thomas M., das bist du.
Jawohl.
Ich lass mal noch das Säckchen drum und gebe die Flasche schon mal rüber. Rum,
wie immer.
Das darfst du gerne jetzt übernehmen.
Ist er dann Eschel auf?
Ja. Achso. Ich muss noch austrinken.
Wir können es auch mischen.
Wird dann aber selten besser.
So, ich habe heute das rosa Säckchen hier. Man sieht es auch auf Danke. YouTube. Ich könnte, während ich Weine einschenke, nochmal den Einsprecher machen, den ich selten mittlerweile mache. Ihr könnt uns auch kommentieren und folgen und liken auf Facebook, auf Instagram. Sind wir auf TikTok? Sind wir auch, ne? Ja, sind wir auch. Vor allem könnt ihr uns viel auf YouTube sehen und auf allen Podcast-Kanälen dieser Welt folgen und natürlich sehr gern auch kommentieren und den Nachbarn sagen, dass das hier total nett ist.
Ja.
Ihr habt alle was im Glas? Ich hätte einen kurzen Trinkspruch.
Bitteschön.
In Südtirol, wo Berge ragen, wächst Wein auf Stein seit alten Tagen. Vulkanisch rot der Porphyr glüht, wo Terlans Rebe herrlich blüht. Thomas Bühner, Küchentitan, fängt weltweit ganz neu an. Drei Sterne hier, ein Sternchen dort, die ganze Welt ist Lieblingsort. Fair die Preise, groß die Ziele, Hamburg, Istanbul, noch viele. Mit Anfang 60 voller Power, alter Dietmar wird schon sauer. Auf Cantina Terlans Weine, auf Thomas Kunst so rein und feine, alpine frische Mineralität, die jeden Gaumen glücklich mäht. Prost.
Tata,
Prost, tata, tata. Tata.
Haben wir jetzt nochmal Terlaner Wein?
Offensichtlich, ja.
Wie kommst du denn darauf?
Aber meiner ist besser.
Als seiner.
Ja.
Aber nicht besser als
meiner. Nein, natürlich nicht. Aber mir reicht es ja, in Folgen mit dir reicht mir Platz 2. So.
Wie mit den zwei Schwimmern und dem Krokodil, ne?
Genau.
Man muss nicht schneller sein als Krokodil, sondern
schneller als andere. Du weißt, dass du das Krokodil bist, ne? So, was sagt ihr?
Ist ein Weißwein.
Sehr säuerlich auch. Hat auch dieses Prickeln irgendwie so auf dieser, so ein bisschen wie als hätte man ein bisschen Mineralwasser reingemischt. Also das ist so ein bisschen auf der Oberkante.
Bei mir nicht.
Ich finde ihn säuerlicher als mein.
Nein.
Das ist mein säuerlicher Geschmack.
Der ist viel samtiger. Also ich sage euch, warum ich ihn ausgewählt habe. Ich hatte drei Südtiroler zu Hause. Und ich habe den genommen, weil ich dieses Samtige, was sich anfühlt wie so ein Pfälzerwein, der nur auf Kalk stand, diesen Geschmack, den man da drin
hat. Magst du das Herbe mehr?
Kalk so wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Aber wenn wir über samtig sprechen, soll man dann nochmal meinen trinken?
Ja.
Ich trinke deinen schon die ganze Zeit. Ich habe Dietmars gar nicht weiter getrunken.
Das Kalkige tatsächlich, also Bild ist bei mir, es läuft durch eine alte Rohrleitung in einem sehr alten Haus, wo Tom noch diese alten Vorhänge hat. Ja. Wenn du dich erinnerst.
Aber das ist Eisen, nicht Kalk.
Ja, aber es sind alte Rohre, da ist sehr viel Kalk hängen geblieben. Sehr kalkhaltiges Wasser. Und ich muss gleich nochmal eine Parallele gleich probieren. Also meinen finde ich jetzt nicht ganz so säuerlich wie diesen. Das liegt, glaube ich, an diesen Prickeln, was da drauf aber ist.
Dann nochmal nicht nur um was Nettes zu sagen. Ich glaube, das ist ein besserer Essensbegleiter als so ein.
Ja. Ja. Ja, Thomas, du hast vollkommen recht. Und ich schätze dich auch sehr.
Thomas, ihr bleibt Freunde, sag's einfach.
Ja, ja, ich streng mich aber auch an.
Ja, ich merk's ja. Ich habe nicht umsonst vorhin gefragt, wie das so ist, dein Gesichtsausdruck, wenn dir etwas in dem Sinne vielleicht nicht so zusagt oder.
Aber dann lass uns doch die echte Konifere fragen. Eure Majestät.
Conny, wer ist Conny? Könnt ihr euch noch erinnern in der Schule, wenn ihr Tafeldienst hattet und dann diesen Schwamm?
Ja.
Dann so, das ist so ein bisschen so, ich finde, da sind wir fürs Solo-Trinken.
Den hast du im Mund gesteckt oder was?
Nee, aber der Geruch so, der erinnert einen so ein bisschen daran. Das ist natürlich dieser.
Boah, der Schwulschwamm war schon echt.
Da ist natürlich diese Mischung aus Wasser, Kreide und dieser Tafeldings so irgendwie so ein bisschen auch. Erinnert mich sehr an den Wein von Dietmar. Ich weiß auch nicht warum. Und ich denke auch, würde mich auch dem Thomas, unserem Thomas hier, Super Thomas wieder anschließen. Also zum Essen
super
hervorragend. Zum Essen unbedingt. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zu Edeka und hole uns einen Kom-Tee.
Ich habe ja eben noch, ich weiß nicht, ob du es vorher wusstest, warum du gefragt hattest, aber als ich diese Frank Buchholz-Geschichte, sie sagte, ja, wir machen das hier nicht mehr und die Regie passt auf, dass wir nicht zwei gleiche Weine kaufen. Mhm. Offensichtlich hat die Regie heute gepennt. Pack mal aus, Dietmar.
Ich glaub, wir haben ein Problem mit der Redaktion. Nicht mit der Regie.
Ach, guck dir das mal an.
Es ist auch ein Terlaner nicht der gleiche.
Aber ja. Also vielleicht äußere ich mich einmal ganz kurz dazu.
Bevor du entlassen wirst, ja. Sie hören jetzt Sebastians letzte Worte in diesem, Alex letzte Worte in diesem Podcast.
Ich bleibe aber auch bei der Wahrheit, so wie unser Super Thomas. Und zwar, es kamen sehr viele Weine rein in letzter Zeit in meinem Postfach. Es sind ja ein paar Folgen geplant. Und
aber nicht so viele.
Es sind auch sehr viele unterschiedliche Plattformen. Und dann habe ich alle bestellt nach und nach. War jetzt zwei Wochen im Urlaub, tauchte heute auf, weil ich die Weine vorbereiten wollte. Meine KollegInnen oben haben gerne alle entgegengenommen. Ich mache die Weinpakete auf und habe mich dann doch gefreut, dass wenigstens irgendwie das Datum anders ist.
Ich würde einfach mal sagen, klatsch mal ein. mein lieber Thomas, du hast einen tollen Wein mitgebracht.
Südtirol ist so groß und wir haben es geschafft, wie in Rheinhessen-Schwelle den gleichen Kram einzukaufen. Das ist echt peinlich.
Ja.
Aber er ist super. Meiner ist super.
Sagt das was über euren Geschmack aus, oder?
Das heißt, diese ganzen Erklärungen kann ich mir alle schenken, weil der einzige echte Unterschied zwischen unseren beiden Weinen ist tatsächlich, meiner ist neuer.
Nee, das ist ja, einmal ein Reserva.
Das eine ist ein Reserva. Das ist ein Reserva. Ja. Meiner ist ein 24er.
Nova Domus und das hier ist Cuvée Terlaner.
Aber ich habe auch Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Ja.
Ich sitze natürlich falsch, weil als meine Flasche gezeigt wurde, hätte ich natürlich sein Gesicht jetzt sehen müssen, um ich daran irgendwas ablesen können. Müsste ja irgendwie kreidebleich geworden sein.
Du hast zum Glück in der Sekunde nicht die Blicke gesehen, die an dir vorbei in die Regie gingen.
Das stimmt. Gesagt, du hast drei Weine dir bestellt und dich für den entschieden.
Ja.
Warum?
Wie waren denn die anderen?
Ich sag mal so, die anderen waren schlechter.
Also
ich hatte einen Rotwein, der war wirklich nicht gut. Also da kannst du einen dünnen Chianti kaufen, der ist besser als das, was ich mir da versehentlich bestellt hatte. Ich sag jetzt keine Namen. Und ich hatte einen Weißwein dabei, der extrem sauer war. Das klingt jetzt lustig in der Nummer gerade. Aber als dieser Wein hier, den ich jetzt hier im Glas habe, bei mir zu Hause aus dem Kühlschrank kam, bei 7 Grad, war das ein richtig samtiger, weicher Wein. Ich hatte 2 Tage wirklich Freude mit dem. Und diese Säure, die ist, finde ich, auch immer noch nicht so krass wie bei Dietmar. Aber die hatte ich vor 8 Wochen, als ich zu Hause probiert habe, nicht.
Also wir machen gleich mal, da können wir jetzt wirklich mal gleich gegensteuern. Ja, und gleich nochmal mal gucken. Ja. Aber ganz ehrlich, du hast vorhin zu Thomas gesagt, zu Super Thomas, gesagt, dass das natürlich, wie das so ist im Urlaub, wenn man einen Wein mitbringt, wenn du zu Hause bist und jetzt bist du in Berlin.
Das ist ja wie Urlaub für mich.
Das ist wie Urlaub.
Ich arbeite ja in Berlin, ich wohne in Hamburg.
Richtig.
Und deshalb ist zu Hause für mich wie Urlaub.
Mhm. Genau, darum hatte da anders geschmeckt.
Übrigens, es gab gerade eine Statistik. Welche Menschen, Leute, also aus welchen Bundesländern Leute am sympathischsten sind. Also Deutsche wurden gefragt, wie sympathisch finden sie Menschen von da und da.
Und?
Mit weitem Abstand waren die Hamburger die sympathischsten in Deutschland und die unsympathischsten in Deutschland waren die Berliner.
Simi?
Das erklärt jetzt alles, warum ich aus Berlin nach Hamburg gezogen
bin. Ich hatte gerade die Kopfhörer nicht auf, weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist.
Haben wir nicht mitbekommen.
Und wenn die Hamburger das auch noch so herausstellen, ist es umso sympathischer.
Oder in Hamburg erhoben, oder?
Ja, und die Niedersachsen waren auf Platz 7, glaube ich.
Darum macht Super Thomas ja auch in Hamburg ein Restaurant auf.
So.
Ja. Ne? So einfach ist das.
Ja, NRW war auf der gleichen Ebene wie Niedersachsen auch.
Thomas, weißt du noch, erinnerst du dich noch, ich habe ja immer diesen Spaß, dass ich beim Geburtsdatum mir heraussuche, was in den deutschen Single-Charts damals am Platz Nummer 1 war. Erinnerst du dich noch, was dein Song war?
Nee.
Gerade wurde ein Name genannt, Conny.
Oh.
Conny Fröbes.
Ach du großer Mann. Das passt doch.
Genau, das passt doch jetzt hier. Zwei kleine Italiener, wie Thomas und meine
Flasche nebeneinander. Aber zwei kleine Italiener, zwei schlechte Italiener.
Naja, nein, ich finde, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die sind nicht
schlecht. Nur deiner ist schlecht.
Nein, nein, die sind wirklich nicht schlecht. Sie sind halt in dem Sinne, dass man sie, also erstmal, alles ist Geschmack. Darauf können wir uns, glaube ich, alle drei einigen. Also, dass wir nicht sagen können, nur weil wir jetzt vielleicht irgendwie nicht so ein Fable haben für den oder den Wein, dass es anderen nicht schmeckt. Aber in Verbindung eben mit, wenn du sagst, Essen mit dem Hummer in Vanille und dass das eine ganz andere neue Dimension hervorberuft. Ja. Das ist ja im Grunde genommen das Tolle und das Spannende überhaupt an dem ganzen Feld, was wir haben. Und deswegen, diese Weine, die wir hier jetzt haben, auch wenn wir es geschafft haben, tatsächlich wieder vom gleichen Weingut den zu holen, unbeabsichtigterweise, aber sind trotzdem in sich sehr gute Weine, weil es auch ein tolles Weingut sein soll. Und aber dein Wein hat halt einfach jetzt mal nochmal ganz anders hervorgestochen. Und da ist es schwer, natürlich zu bestehen. Aber trotzdem sage ich jetzt einfach mal auch, wirklich, das sind sehr, sehr gute Weine, man kann die wirklich trinken. Ich glaube, es gibt bestimmt sehr viele von 10 Leuten, sagen wir mal, würden vielleicht 6, 7 sagen, hey, ich finde den Wein richtig gut oder wie auch immer.
Ich finde meinen Wein auch richtig gut.
Ja, siehst du. Und dementsprechend würde ich die nie abwerten. Aber dein Wein, jetzt gesprochen für uns alle, hat einfach eine ganz andere Qualität noch an sich, wo wir wirklich sagen müssen, ja, das ist den würde ich mir sofort auch holen. Ne? Mhm. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hier mies, sondern es ist nur anders.
Kannst du mal was zum Preis sagen?
Ja, bei mir war der Preis ungefähr zwischen 30 und 40 Euro.
Bei mir sicherlich ähnlich.
Ja.
Weil es kein Reserve ist, würde ich sagen, 5 Euro weniger, aber ich weiß
es nicht. War günstiger, auf jeden Fall.
Ja, kein Reserve, aber besser dafür. Kein Reserve, aber besser, billiger. Also, boah, Wahnsinn.
Ich höre die ganze Pfeifen im Ohr, aber das ist...
Aber kann mir das jetzt nochmal jemand mit dem Reserve erklären?
Ja.
Was willst du erklären?
Der liegt länger.
Ach so, aber ist nicht jeder Wein, also wenn ich jetzt den kaufe und der ist Jahrgang 2017 und der andere ist 2018, dann ist der 2017 automatisch ein Reserve?
Nee, dann ist er ja schon in der Flasche.
Nein.
Das heißt, die Frage ist, wie lange liegt er im Fass?
Im Holzfass. Okay. Ja, das kann auch sein, dass Thomas seiner im Stahltank wahrscheinlich gelegen hat.
Du hast zum Beispiel beim Brunello di Montalcino die Regel, die müssen 4 Jahre liegen. Das ist quasi ein Reserve. Und wenn er früher rausgenommen wird, ist es ein Rosso di Montalcino.
Mhm.
Das ist quasi andere Klassifizierung bei denen, aber das ähnliche wie Reserve und nicht Reserve.
Vielen Dank. Ja.
Eure Majestät lernt niemals aus.
So sieht's aus.
Euer Merkwürden.
Oh ja. Endlich noch ein Name.
Wir müssen ihm alle aufschreiben.
Euer Hochwohlnasengeboren. So, was wollte ich sagen? Genau, ich habe in der Ankündigung vorhin gesagt, dass du eine besondere Art hast, Milcheissorten nicht zu mögen, geschweige denn
Fruchteis mag
ja, ich nicht. Aber auch zum Beispiel eben diese blaue, das blaue Eis. Also ist es der Geschmack oder ist es einfach schon das Bild, die Farbe an sich?
Puh, ich finde, das ist keine Farbe für Eis. Ich brauche nicht grün, ich brauche nicht pink. Also bin bei vielen Sachen ja sehr, sehr eingeschränkt, was ich mag und was ich nicht mag. Und bei Eis ist das Nusssorten, mag ich gerne Pistazie, Haselnuss.
Ich finde auch, bei Pistazie scheidet sich ziemlich schnell die Welt, oder?
Ja.
es gibt in Eimsbüttel in Hamburg die Eispatisserie Oehlers.
Bei mir um die Ecke.
Genau. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein hervorragendes Pistazieneis.
Pistazieneis ist mein Referenzeis.
Ja.
Ich esse überall immer erst Pistazieneis, damit ich weiß, wie das Eis da ist.
Ja, wenn es grün ist, kannst du es gleich vergessen.
Ja, das muss unschön sein.
Ja. Mhm. Und das ist wirklich grandios. Also ich finde auch bei Pistazieneis erkennt man sofort, ob das wirklich gut gemacht ist. Was ich auch weiß, ist, es gibt ja diese ganz vielen Eisläden, jetzt auch gerade wenn man irgendwo im Urlaub ist und dann sind diese Eisbottiche, Eimer, sind so besonders gestaltet. Ne? Sie sind so besonders mit Skulpturen oder
dann gehst du weiter.
Dann gehst du weiter, weil alles so viel mit was ist da drin?
Luft?
Damit die lange haltbar sind.
Ja.
Das ist aufgestockt worden, damit es einfach das auch hält, weil Eis normalerweise irgendwann schmilzt. So, und das sind immer so Anzeichen, wo man mal weiß, das Eis sollte man weniger essen.
Ja. Das ist wie mit den Restaurants, wo die Servietten ganz hoch sind.
Ja.
Viele Gläser auf den Tisch, Besteck ganz breit auseinander, geht es besser dran vorbei.
Guter Tipp.
Ja, macht keinen Sinn.
Guter Tipp.
Wusstest du, dass Thomas total viel Einfluss auf diesen Podcast hatte in den letzten Jahren?
Inwiefern?
Wir waren zusammen auf einer Veranstaltung. Johannes ging läuft vorbei. Ich sage mal, kennst du den eigentlich?
Ja.
Kannst du mir helfen? Ja. Was willst du denn? Ich sage, sag mal zu uns in den Podcast. Thomas marschiert los, ich renne hinterher. Du Johannes, der hat einen guten Podcast, da musst du mal hin. Ja, alles klar, hier ist meine Handynummer. Das war der ganze Pitch bei Johannes King für den Wein-Podcast, wo wir dann wunderbarerweise auf Sylt Anfang Januar drehen durften. Das war echt toll.
9 Uhr morgens Portwein, ich sag's ja.
Und alle Insights, die ich rausgeballert habe in der Folge mit René Frank, habe ich am Morgen vorher mit Thomas besprochen, weil René ja ewig bei ihm gearbeitet hat.
Ja.
Und René hat aber wirklich in der Folge, du hast sie wahrscheinlich nicht gehört, alles bestätigt, was wir von dir bislang wussten.
Echt?
Dass es wirklich stimmt, dass du einfach weißt, was du willst, aber relativ entspannt mit den Leuten umgehst in der Küche.
Ich würde sagen, nicht nur relativ entspannt, sehr entspannt. Also ich brauche nicht rumbrüllen, ich brauche keine Drohungen, um zu sagen, was ich gerne möchte. Ich finde, es steht vielen gut, wenn sie das Wort Mitarbeiter mal ganz langsam sprechen. Dann wissen sie, worum es geht. Und so versuche ich das zu machen. Wenn jemand einen Fehler macht, was ja auch passiert, mir auch passiert, denke ich immer, ich habe es vielleicht schlecht erklärt.
Aber ich finde ja, das ist, finde ich, ein Thema, was eigentlich heutzutage in unserer Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz stark mittlerweile verdrängt wird, dieses Fehler machen. Ich finde, es gehört dazu, dass man auch Fehler machen darf. Also
einige der besten Rezepte der Welt sind durch Fehler entstanden.
Ganz genau. Ganz genau. Und ich glaube, heutzutage wird bei vielen das Gefühl einfach vermittelt, sie dürfen gar nichts mehr verkehrt machen. Und wenn sie etwas verkehrt machen, werden sie bestraft. Beziehungsweise sie werden getadelt. Und ich finde halt einfach dieses Phänomen des richtig und falsch nur noch in schwarz und weiß abzugleichen, auch nicht wirklich gesund.
Ach du, als wir während des Onboarding und danach 16, 17 Mitarbeiter dann auch mal auf Kurs bringen, was willst du eigentlich? Da haben wir das ja ziemlich ausführlich besprochen und ich glaube, es gibt kaum so richtige Fehler. Es gibt viele beschissene Arten, darauf zu reagieren. Wenn etwas passiert, wenn mir etwas passiert, wie sage ich Entschuldigung oder wie mache ich das wieder gut? Wir sind alle nicht perfekt. Ist ja in der Regel überhaupt kein Problem. Aber wenn etwas passiert, sich nicht entschuldigen, wenn etwas schief läuft, dem anderen Vorwürfe zu machen, ist halt nicht meine Welt.
Aber so ein Sterneladen läuft viel über standardisierte Prozesse, oder?
Ich hoffe nicht.
Nicht?
Also, ja, du brauchst sie. Routine ist schon mein großer Freund. Mhm. Aber es darf halt nicht den Charme der Sicherheitserklärung im Flugzeug bekommen.
Mega.
Magst du das? Und
hast du schon mal eine Küche gesehen, die Leuchtstoffröhren irgendwie den Weg weist?
Also so
mit den Rettungswesten, ja.
Wir haben Mitarbeiter von 4 Kontinenten, 9 Nationen und ich glaube, wir sprechen 12, 13, 14 Sprachen im Lavi. Und als die Mitarbeiter gesagt haben, da hat mich ein Gast aufs Tattoo angesprochen, jo, what's the problem?
Ne? Sag ruhig, also, ist schon in Ordnung.
Nee, ich meine, ich möchte ja, dass die Typen sind, dass die unterschiedlich wahrgenommen werden. Und die haben unterschiedliche Stärken, die wir auch nutzen. Einer spricht 6 Sprachen, der andere nur 2. Aber das macht es ja gerade aus.
Aber ist dann in jeder Küche Italienisch, sag ich schon. Ich lerne Italienisch, deshalb bin ich so auf Italienisch gerade. Ist in jeder Küche Englisch die Standardsprache?
Also in der Küche haben wir einen Russen, eine Estin, 2 Italiener, einen Tschechen, einen Mitarbeiter aus Mosambik und Deutsche. Dann ist die größte Schnittmenge bei Englisch. Mhm. Andere würden vielleicht sagen Französisch, aber...
Aber das, es ist doch toll, es ist doch egal, ob jemand eine Tattoo hat oder einen Irokesenschnitt hat oder was weiß ich, eine Narbe irgendwo hat. Also das geht ja um den Menschen, es geht um die Fähigkeit.
Irgendwo ist mir auch egal. Aber,
ja.
Aber, und auch das Tattoo, also wenn einer hier am Hals hat, friss oder stirb.
Ja, gut, wenn man am Bauch irgendwie ein Tattoo hat, das ist kein Trinkwasser, dann wäre es vielleicht auch nicht günstig im Restaurant, das zu stehen. Aber...
Ich stell mir das vor,
der Sommelier mit Bauch frei, ja.
Ist mir der Schmetterling hinten rechts am Po, aber doch lieber als das.
Mega.
Also, ja, aber letztendlich
stell dir vor, das ist eine Loriot-Szene, 3-Sterne-Restaurant, dann kommt ein Kellner, da stehen, friss oder stirb.
Genau, und dann Mega. Bauchfrei, das ist kein Trinkwasser. Das ist doch wunderbar.
Ja. Super. Also, die Art und Weise muss natürlich irgendwie auch noch passen. Aber grundsätzlich no problem.
Das habe ich ja früher schon mal gesagt. Und das ist grundsätzlich gesehen auch gerade in der heutigen Zeit noch viel wichtiger. Es ist egal, wo man herkommt, es ist egal, welche Hautfarbe man hat, egal, welche Kultur man ist. Ich unterscheide eigentlich nur zwischen Arschlöchern und Nicht-Arschlöchern. Mhm. So, prompt.
Ja.
Und das Können hat nichts mit irgendwas zu tun, wie man aussieht. Also
die Freundlichkeit, mit der
genau.
das macht, das Lächeln,
genau.
das hat mich faszinierend, Menschen, wenn sie einfach so grundsätzlich so ein Lächeln haben.
Ja.
Dietmar.
Ja, bitte. Haha, ich habe das lange nicht mehr vernommen, bitte, ja.
Wollen wir verspielen?
Oh, bitte, komm.
Ich hab heute ganz tolle neue Spiele dabei.
Oh my God.
Und schon bin ich gespannt.
Wir spielen Restaurant Bingo, die Bühner-Edition.
Oh.
Ihr müsst jetzt alle Punkte mitschreiben, weil Thomas gewinnt sowieso.
Nee.
Ihr müsst
auch was aufstreichen.
Du musst Striche machen, du kannst es auch sagen, das kriegen wir schon mitgezählt. Ich mache Striche hier für dich.
Nein, Alex, du schreibst.
Ich mach,
du bist Schriftführer.
Super Thomas, Klein Thomas.
Super Didi.
Didi.
0815 in deinem Super Sinne.
Didi 15. hier die Majestät. Eure
Majestät.
Und Alex gibt's nicht mehr, ne? Der ist raus.
Alex, weiß ich, habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja. Naja, mach mal so einen kleinen Alex in Klammern.
Er ist doch gekündigt.
Aber du stellst die Frage und gibst die Antwort.
Frage und dann mache ich die Bingos. Und wer das Bingo hat, wer die meisten richtig hat, hat gewonnen.
Ach so. Und du kennst Frage und Antwort.
Wer von euch war schon mal in einem 3-Sterne-Restaurant?
Ich.
Super Thomas, wer noch? Ah, der kleine Thomas auch, ja. In Hamburg. Ich war bei Kevin Feeling. Wer war schon mal bei einem Koch-Event mit Promis?
Ich.
Ja, du selber.
Koch-Event, ja, ich.
Du auch? Ich war auch schon mal da, nämlich auf Einladung von Thomas Bühner.
Ich war bei
Herrn Antoniewicz. Da hinten? Nee, da hinten aus der Regie kommt nichts. Wer war schon mal in der Küche eines Sterne-Restaurants?
Mehrmals.
Ja.
Ich auch.
Du auch? Wo? Ja.
4 Jahreszeiten, wir waren gemeinsam da.
In der Küche?
Ja, wir haben Herrn Rüffer.
Waren nicht in der Küche?
Ja, natürlich. Wir sind mit Heiko nach hinten gegangen. Wir
waren doch in seinem Weinlager.
Nein, das war der Weinkeller, aber danach sind wir noch rübergegangen.
Ja, gut, dann war ich sogar 2-mal in der Küche, weil da war ich auch mit Herrn Bühner.
Siehst du?
So. Ich höre keine. Solange die beiden nichts sagen, sage ich aber nichts. Wer war schon mal bei einer Restaurant?
Moment. Ich war auch noch bei Robin Peach.
Das zählt trotzdem noch einmal.
Oh.
Wir waren letztens bei Ralf Zacherl.
Stimmt, bei Robin Peach.
Stimmt, bei Ralf Zacherl waren wir auch.
Hat er einen Stern?
Mhm. Früher gehabt, ja.
Dann zählt das hier für alle, ne?
So. Ja.
Dann, wer war schon mal bei einer Restauranteröffnung?
Ja.
Ja,
natürlich. Boah, das ist schon etwas ein bisschen her. Es war in Erfurt.
Erfurt. Ja. Der
Auf der Wartburg.
Oder?
Auf der Wartburg war Sternerin-Restaurant.
Ja, okay. Also ich war bei Attilas Gemüsekebab. Zählt das auch?
Ja, das ist klar, das gilt.
Das gilt.
Sehr gut. Majestät. Ich war mal eingeladen bei Christian Lohse zu einer Eröffnung in Wolfsburg. Das war nicht so erfolgreich. Wer war schon mal bei einem Kitchen Table?
Was ist denn das?
Was ist denn jetzt ein Kitchen Table?
Mehrmals.
Ja, nee, erzähl mal. Ja,
hier, Küchentisch.
Wenn du beim Chef direkt am Tisch in der Küche sitzen darfst.
Beim Chef direkt in der Küche am Tisch sitzen darfst.
Finde ich, ich werde nie wieder dahingesetzt, finde ich eigentlich nicht so spannend. Ich sitze lieber im Restaurant. Also meine Frau sitzt lieber in der Küche, deswegen.
Aha. Also ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, also wenn du dann irgendwie den Dauerdüften ausgesetzt bist. Ja,
bei deiner Mutter Vera gilt auch nicht. wer war schon mal in einem Restaurant mit mehr als 500 Euro Rechnung? Thomas, ich mache schon mal einen Strich für dich.
Ja.
Stimme, Antonie.
Mhm.
Das war so lustig.
Ja, bis die Rechnung kam.
Wir beide waren zusammen mit unseren Frauen und Heiko Antoniewicz und seiner Gattin im Nick hinein. Du kennst es ja.
Ja, finde ich toll.
Und Heiko sagte so, mach mal alles auf den Tisch so einfach drauf.
Ja.
Das war keine gute Entscheidung. Irgendwann kam die Rechnung über 1500 Euro für 6 Personen. Also Dietmar
ja auch.
Ja, so. Wer war schon mal in einem Restaurant vor Thomas Bühner? Thomas Bühner, oder?
Mhm.
Ja, richtig.
Im Internet war ich da schon.
Ja, also Thomas hat 7 Striche von 7 Fragen. Der kleine Thomas hat 5 Striche von 7 Fragen. Dietmar 15 hat 4 Striche, die Majestät 2, Alex 1.
Ja, du hast ja auch nur Fragen gestellt, die ja.
Also Thomas hat Bingo. Bingo. Ja,
warum waren noch nicht alle im Restaurant bei mir?
Weil wir uns zu spät kennengelernt haben.
Weil du in Hamburg noch nicht aufgemacht hast.
Du hast mich in Düsseldorf noch nicht eingeladen.
Taipei ist
Hamburg ist noch nicht offen.
Komm noch mal vorbei.
Ja, gerne. Ich sag Bescheid.
Ja, gerne.
Mein Deutschland-Ticket ist kaputt.
Ist mir zu teuer.
Dann würde ich gerne noch.
Das ist jetzt typisch deutsch, ne? Aus dem Off ist mir zu teuer. Also Tattoo 400 Euro, kein Problem. Ja. Felgen für einen Golf 5, 2000 Euro, auch kein Problem.
Ja.
Aber essen gehen, großes
und
Problem.
Dann kommt immer der Spruch, ich werde doch auch billiger satt, das ist kein bleibender Wert. Und ich kann sagen, nachdem ich bei The Table einmal war, vor zwei Jahren, es ist ein bleibender Wert.
Ja, so wie Museum und Theater oder sonst irgendwas.
Ja.
Es sind halt die Momente.
Ja.
Und wir gehen in Paris in ein Drei-Sterne-Restaurant zu gehen, wir haben vorhin in New York, zieh dich warm an.
Ja.
in Paris 3 Sterne, 620, 650 Euro abends fürs Menü, ohne Getränke. Kein Problem.
Ja.
In Deutschland die Hälfte.
Paris hat mehr Sterne-Restaurants als ganz Deutschland.
Ja.
Ja. Ich habe das nachgezählt.
Also Taiwan, Taipei hat 46, glaube ich, Restaurants mit Sternen. Hamburg hat 14.
Ha. Ja. Und in Paris hast du, glaube ich, 15 drei Sterne und in Deutschland hast du 11.
Ja, kann sein, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ja.
Ich aber, bin jetzt demnächst.
Aber apropos Paris. Ich hätte noch die Frage nach dem Stadt-
und Weiß. Nee, ich bin jetzt demnächst tatsächlich mit meiner Frau im Scherrer.
Oh.
Landhaus.
Ja,
ja.
Da freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Da war ich auch noch nicht.
Mhm. Ich war da schon.
Hat einen Stern?
Hab da gearbeitet.
Damals.
Ich wollte noch sagen, weil du sagst, es ist so teuer. Wir haben 2018 das La Table in, das La Vie in Osnabrück mit 248 Euro fürs Menü abgeschlossen. Wir haben in Düsseldorf 8 Jahre später mit 228 eröffnet. Jetzt kostet es 238. Ich würde behaupten, das ist das einzige Restaurant in Europa, das in den letzten 8 Jahren 10 Euro günstiger geworden ist.
Mhm.
Jetzt haben wir nicht die gleiche Bewertung.
Ich wollte gerade sagen, wir können auch behaupten, 2 Sterne leichter.
2 Sterne leichter, aber die Leistung ist
hat
ja die gleiche.
Ja.
Die hat nicht abgenommen. Okay. Die Produkte sind ja auch teurer geworden.
Ich werde das testen, wenn ich vorbeikomme.
Ja. Es ist ja auch, wie beide Thomasse hier
der
sagen.
Der Werbeblock ist
ja, vorbei. Ich finde, man muss ja trotzdem auch immer wieder sagen, also was der Grund ist, natürlich kann sich das nicht jeder mal eben so leisten, ja. Aber jeder, der sich auch einen Urlaub mal zusammenspart oder macht ja einen Urlaub auch immer mit der Gefahr hin, ob das Wetter gut ist oder nicht. Mhm. Es ist ja ein Erlebnis und das, was man
genommen an dem Abend bekommt, ist ein Erlebnis. Im besten Fall das beste Erlebnis, was man seit langer Zeit bekommen hat.
Du hast uns doch damals auch die Geschichte von den Pärchern erzählt, die auf ihren, was war es, 50. Hochzeitstag oder so angespart haben, um einmal in so ein Restaurant gehen zu können, für die das der Abend des Lebens war neben der Hochzeit.
Und ich meine, jetzt läuft es ja gerade, aber HSV haben 5 Jahre hinter sich, wo das nicht enttäuschungsfrei war und haben trotzdem jeden zweites Wochenende Fans gehabt, die mit denen irgendwo hinfahren. Mhm. Das hat auch viel Geld gekostet. Also.
Klar. Ja. Also, nächstes Spiel, was hast du noch?
Wir machen jetzt ein Stadt-Wein-Pairing.
Oh. Ah, ich glaube, ich habe Eis.
Thomas, ich nenne dir ein paar Städte und du nennst einen Wein, der zu dieser Stadt passt für dich.
Habe ich schon verloren.
Düsseldorf.
Ein Wein zu Düsseldorf.
Oder ein Wein, der Düsseldorf,
nur Kölsch.
In deinen Gedanken, der Düsseldorf entsprechen würde von Mutter seiner Art.
Rothschild. Nee, es wäre eher Champagner, so.
Champagner.
Wir müssen halt Champagner, Düsseldorf.
Taipei.
Da gehe ich dann alkoholfrei. Also wir haben im Wein-Pairing keinen Wein, aber Cold Brew Teas. Die, finde ich, sind ein grandioser Weinersatz. Trinke ich viel lieber als alle anderen nicht-alkoholischen Wein-Pairings.
Ich fand mein ganz großes Glück bei dir in Osnabrück. Osnabrück.
Oh je. Cuvée Terlana, Alt Valdige, 2024.
Istanbul.
Das müsste jetzt was Rotes werden, ne?
Kräftig.
Kräftig, so ein dickes.
Rioja.
Sowas.
Ja. Hamburg.
Boah. Ja, irgendwas Elegantes Weißes. Ja,
für mich ist Hamburg so ein Riesling oder ein Weißburgunder.
Ja.
Ja. Ein Spiel für euch beide, das letzte für heute. Ich habe 5 Zitate für euch von sehr bekannten Köchen. Und ihr müsst zuordnen, von wem es ist.
Oha. Oha.
Es ist keine gute Küche, wenn sie nicht aus Freundschaft zu demjenigen, für den sie bestimmt ist, gemacht wurde. Sagte Eckhard Witzigmann, Joël Robuchon oder Paul Bocuse.
Paul Bocuse hätte ich jetzt gesagt.
Hätte ich auch gesagt.
Ist richtig. Kochen ist pure Alchemie. Wer von den dreien sagte das?
Heiko Antoniewicz.
Stimmt. Ferran Adria.
Der Hexer.
Ferran Adria.
Genau. Robuchon, Witzigmann oder Bocuse?
Robuchon.
Witzigmann.
Witzigmann.
Echt?
Punkt für Dietmar. Die Franzosen kochen auch nicht besser als wir. Die haben bloß die besseren Gäste.
Oh, witzig, Mann.
Ja, in der Logik des Spiels muss das sogar so sein, ne? Die anderen beiden sind ja Franzosen.
Achso, sind die gleichen, die.
Ja, die immer die gleichen drei.
Ja, witzig, Mann.
Versuche klar und verständlich zu sein. Wenn der Gast nicht versteht, was du ihm geben willst, wirst du niemals ein guter Koch sein.
Bocuse.
Witzig, Mann.
Robuchon.
Och.
Oh.
Aber das passt ja genau zu deinem Verständnis. Mhm. Nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung.
Das müsste ja eigentlich vom Gast kommen und nicht vom
Koch. Eben. Ich wollte gerade sagen, Robuchon.
Das war Bocuse in seinen späten Jahren, als er ein Problem hatte mit der eigenen französischen Küche. Weil es ihm alles zu krass wurde.
Oh, er hat ja die Nouvelle Cuisine ausgerufen.
Genau.
Und das, was die Leute immer zitiert haben. Ein Karöttchen, 2 Erbsen. Genau.
Und als er selber anfing, mit ihr zu fremden, hat er genau sowas dann gesagt hat.
Ja.
So, jetzt haben wir auch noch was gelernt in diesem Podcast.
Aber ist das nicht schön? Sage mal. So. Zungenbrecher.
Zungenbrecher.
Eines der Traditionen bei uns ist ja der Zungenbrecher, wenn du dich erinnerst. Mhm. Wenn du dunkel erinnerst. Und ich habe einen auf jeden Fall für Sebi.
Übrigens, wir haben eine Kundin, die hört diesen Podcast, schöne Grüße, die sagt immer Sebi zu Sebi, weil sie hier immer Sebi hört. Und alle in der Firma sagen, warum nennt die denn eigentlich Sebi? Und ich sage mal, ja, weil sie den Podcast hört, im Gegensatz zu euch. Weil du Sebi sagst.
Ab demnächst ja immer Majestät.
10 CE-Tontechniker ziehen zugleich 12-fig zischende XLR-Zuleitungen, zirkeln zappelig zwischen zwei zach zerquetschten Klinkenkabeln, zerren 10x20 zickzack verlötete Kabeladern zur zentralen Zuschaltung der zischenden Zusatzmischpulte, zwischen 20 zahllosen Zonenkompressoren, zwischen 22 zerbrechliche Zerrfilter, zerstäuben, zittern zahllose zweipolige Zwischenspannungen, zapfen zugleich zügellos zuckende Phantomspeisungssignale, zanken sich C- und zweifach zugeschaltete 10-Kanal-Zwischenfrequenzen und zerdrücken zuletzt zittern 12-fig zurückschlagende Zuleitungszugänge. Verdammt.
Aber kannst du weiterlesen? Ich habe das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich meinen Tinnitus nicht gehört habe.
Und jetzt hat Dietmar zwei noch seine Lagerzeit durch.
Sehr schön. Ja,
oh, er schwitzt, ne? Ich schwitze ein bisschen, hatte aber auch einen leichten Vorteil durch sehr viel Fachtermini.
Ja, ist mir schon klar, aber ich habe mich bemüht.
Es war sehr gut.
Wir hatten einen für Thomas.
Bühners beharrliche Brigadenbauer bauen bravourös beste Brandenburger Beerenbrände, während brummelnde Bratenbräter bröckelige Brotkrumen behutsam beiseite bringen. Brandneue Bratpfannenbrigaden aus Beijing, Bangkok, Berlin, Bratislava brutzeln, braten und blanchieren bunte Butterrüben. Bis bleiche Bäckerburschen belanglos bellende Bemerkungen bezüglich billiger Bockwürste beibringen. Besonders beeindruckende Beispiele bieten Bühners beste Botschaften beim Backen bröseliger Baisers mit betörender, bitterer Bergamotte-Bonbons.
Wow, holla, die Walze.
Du machst der Majestät aber richtig Konkurrenz.
Ja.
Wahnsinn.
So, dann kommen wir doch zu Thomas. Sehr schön.
Sieben scharfsinnige Sterneköche sortieren simultan 77 sämige Soßen, schichten schimmernde Schalottenscheiben schräg in schmale Schieferschalen, schwenken schäumende Schalensuppen, salzen sorgsam 66 saftige Selleriescheiben, schneiden scharf 6 schillernde Seezungen, spritzen spritzige Sprenkel saurer Sahne und servieren schließlich schweigend schillernde Spitzenschöpfung.
Jawohl.
Weißt du, was mich wirklich irritiert?
Nee.
Ich habe ja den zweiten Podcast, damit die Guten gewinnen.
Ja.
Und die Anmoderation, das muss ich ja mal verraten, die spreche ich immer in einen Teleprompter. Ich lese einfach nur vor, was da steht.
Und es schult dich.
Ich schaffe es nie, das in einem Take zu machen. Ich verquatsche mich ständig, wenn ich da aus diesem Teleprompter irgendetwas vorlese. Und jetzt kriege ich hier so einen unfassbaren Schüttelreim von dir und ich kann's.
Ja, weißt du, woran das liegt?
Na?
Du programmierst dich vorher schon unbewusst, dass das, was du in deinem Teleprompter liest, schwierig wird.
Aber das
hier hast du keine Ahnung, was
aber
kommt.
Aber das hier ist ja auch schwierig. Ja,
da weißt du schon, was kommt.
Das habe ich
trotzdem verplapperst du dich.
Ja,
aber weil du nicht weißt, was kommt, verplapperst du dich, weil du eigentlich, du weißt es und willst eigentlich weggucken innerlich. Und in dem Moment, wo du denkst so, ich weiß, was kommt, verplapperst du dich.
Eure Majestät, nächstes Mal, wenn wir in den Teleprompter einsprechen, möchte ich den Text vorher nicht kennen und glauben, es sei ein Zungenbrecher von Dietmar Hausetschka.
Das bekommen wir hin.
Super.
Ich schreibe dir einen Zungenbrecher extra nur für die Anmoderation.
Ihr macht das doch mit ChatGPT.
Na sicher.
Wahnsinn.
Ach du meine Güte. Okay. 62 zweisprachige Zwei-Sterne-Zauberer zelebrieren zwischen 12 zarten Zwiebelzöpfen 2 Dutzend zuckersüße Zitronenzesten, während zittrige Zeitungszensoren zögerlich 200 zerschlissene Zettel zur zweiten Zwischenmahlzeit zählen. Zusätzlich züchten zünftige Südtiroler Zunftmeister zuckende Zucchini zwischen zerbrechlichen Zedernzweigen, zerknirscht zuschauen 20 zahnlose Zaungäste zappelnden Zandern zu.
Was ist denn hier heute los?
Das sind die guten Weine.
Das sind ja Zungenbrecher-Weltmeisterschaften.
Vor allen Dingen, ich habe ja zwischendurch langsamer gemacht, weil ich gedacht habe, warum lässt du dich von denen so hetzen? Aber du bist ja mit dem Tempo dadurch.
Ja, ich muss ja auch immer so ein bisschen, ich meine, das ist ja eigentlich mein Job, mit der Sprache ein bisschen umgehen zu können. Also darum habe ich auch immer ein bisschen Schiss, dass ich mich vollkommen verhaue, vor allem wenn meine Schüler das hören, dass sie sagen, hahaha.
Das können wir schneiden.
Jo, Mike, da hat der Horsetschka, gell, kann es auch nicht besser als wir.
Oh, aber Respekt.
Sehr, sehr schön.
Thomas, 3 Weine, 2x sehr ähnlich. Ich möchte das Ergebnis eigentlich vorwegnehmen. Es ist wie bei der griechischen Folge.
Ja?
Ja, habe ich beim ersten Schluck auch gedacht. Mhm.
Das heißt, dein Wein ist weit vorne. Wir geben keine Punkte mehr. Das heißt, wir sind jetzt relativ entspannt.
Ja.
Dein Wein relativ weit vorne. Dann ein hartes Rennen zwischen Dietmar und meinem, meiner ein Stück weiter vorne, gell? Suggestiv bin ich total gut.
Ja, das ist das Ding, er versucht es immer wieder.
Aber wir sind Freunde.
Und damit ist alles gesagt.
Du hattest niemals eine Chance.
Nein, gegen 2 Freunden komme ich nicht an.
Gute Freunde soll niemand trennen.
Zwei kleine Italiener. So ist es, so sieht's aus, aber ja. Nichtsdestotrotz, es macht trotzdem einen wahnsinnigen Spaß.
Dennoch hat jeder Podcast irgendwann ein Ende.
Richtig. Und ich wollte noch sagen, meiner war der günstigste.
Das stimmt, der günstigere. Beste und der günstigere. Das ist gut.
Was immer wieder auch zeigt, dass ein teurer Wein nicht unbedingt ein besserer sein muss.
Ihr seht unsere Weine auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de.
Ja.
Zum Nachkaufen. Wir verdienen aber nichts daran.
Wer den mal probieren möchte, wir haben den ab nächster Woche auch im Restaurant meinen Wein.
Dein Wein?
Ja.
Also diesen jetzt hier.
Ja. Was ja. Ich dachte schon, du sagst,
ich dachte, jetzt kommt
man kann zu dir nach Hause kommen, weil du es ja, wenn, dann nur zu Hause trinkst.
Nein. Ich mag den ja.
Ja,
wir auch. Ja. Das ist ein wirklich guter Wein. Kann ich sehr empfehlen für daheim.
Ist auch ein guter Essensbegleiter.
Oder auch im Restaurant als Essensbegleiter natürlich.
Genau.
In einem der vielen Thomas Bühner Restaurants weltweit.
Ja.
Bevor wir aufhören, ich habe es letztes Mal vergessen bei Ralf Zacherl, wir haben noch ein Geschenk für den Gast.
Ja.
Es steht da hinten unterm Tisch bei der Regie. Die Majestät wird das Geschenk jetzt überreichen. Feierlich.
Feierlich.
Können wir so eine Musik hinterlegen.
Genau. Und so schön eingepackt.
Ja.
So
schön eingepackt.
Es sind zwei wundervolle Gläser von der Glasmanufaktur Josephinenhütte, die uns glücklicherweise mit den Gläsern sponsoren. Und wir freuen uns sehr, dir zwei Gläser zu schenken. Im Auftrag auch von Josephinenhütte.
Irgendwann haben wir gar keine mehr, wenn wir alle verschenken.
Ja.
Dann haben wir wieder Trinkgläser hier stehen.
Und man muss wirklich sehen, ihr könnt es auch hier sehen, das sind wirklich echt grandiose, tolle Gläser. Und wer mal auf die Website geht, wird wirklich erstaunt sein, was alles für wunderschöne Sachen es dort gibt. Ja, und wir hoffen, dass du viel Spaß damit hast, mit Danke. Deinem südtirolischen Wein und mit deiner Frau zusammen beim Kamin. Genau, und erinnere dich an uns, wie schön es bei uns ist. Ich meine, mit Thomas bist du ja weiter befreundet.
Ja. Ja.
Deswegen ja auch nur zwei Gläser, weißt du, Dietmar, wir gehen jetzt einfach beide noch schön ja. die Flasche griechischen Wein austrinken.
Ja, haben wir noch einen indischen? Haben wir auch noch, ja. Könnt ihr beide euch einen schönen Abend machen.
Das machen wir auch.
Wer hat den indischen vorgeschlagen?
Judith Dürker, Schauspielerin, die viel Zeit ihres Lebens in Indien verbracht hat. Und lustigerweise erst im Podcast uns mitteilte, sie trinkt gar keinen Wein, aber sie fand das Thema total lustig. Mhm. Es gibt in Berlin genau ein Geschäft, in dem du indischen Wein kaufen kannst. Also haben wir alle drei in diesem Geschäft eingekauft. Da haben wir aber unterschiedliche eingekauft. Mhm. Ich war so klug, einen Weißwein zu kaufen und der wäre am wenigsten schlimm. Die Rotweine waren nicht. Aber.
Ja, sie waren herausfordernd.
Ja, das war wirklich
schlimm. Sie hatten einen strengen Charakter.
Ja. So. Dann danken wir Alex dafür, dass er das letzte Mal in diesem Podcast dabei war.
Ciao, ciao.
Eure Majestät, es war wie immer großartig.
Vielen lieben Dank, es war wirklich sehr unterhaltsam.
Dietmar, auch mit dir war es irgendwie ganz schön.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war es heute wohliger. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du eine sehr starke Anziehungskraft hier, aber trotzdem mochte ich es.
Ja.
Und ich warte einfach mal ab, ob ich nochmal eingeladen werde.
Das von mir ja. Von Dietmar weiß ich nicht so genau. Liebe Gäste, liebe Zuhörer, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Das hat mir sehr viel Freude
oder
gemacht.
Oder zugesehen.
Und die letzten Worte hat wie immer mein Freund, Super Thomas Bühner.
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.